Trekkäse. Der Star Trek Podcast.
Ja, da sind wir wieder. Willkommen zur 43. Episode Trekkäse. Etwas früher als gedacht und mit einem wieder mal ganz anderen Thema als gedacht. Angetreten sind wir heute alle. Sind da die Brit.
Hallo.
Elle ist da.
Hallo.
Und der TJ hat auch wieder Redebedarf.
Ja, guten Abend.
Naja, passend zum Staffelanfang, das volle Haus, ist doch gut.
Genau.
Ja. Fantastisch.
Dann aber, TJ, wir hatten jetzt ja schon ein paar Tage nicht mehr miteinander gesprochen und gepodcastet. Was hast du denn in der letzten Zeit so gehört oder gesehen oder gelesen?
Hörbücher gehen ja zum Glück auch neben Haussanierung und Zeug. Deswegen ja das ein oder andere. Sci-Fi-technisch bin ich durch hier die Kollegen vom Future Limited Podcast, die über die aktuelle Verfilmung gesprochen haben, auf die Idee gekommen, jetzt doch mal dieses Buch von 1966 zuzulegen und zu hören.
Also Future Limited ist ein Podcast.
Ist ein Podcast. Genau, Future Limited ist ein Podcast und die haben in einer ihrer letzten Folgen über die Neuverfilmung von Dune gesprochen.
Oh ja.
Der Wüstenplanet. Und ich habe genau deswegen dann eben mir das Hörbuch vom Original Frank Herberts Dune. Beziehungsweise auf Deutsch eben der Wüstenplanet.
Und hörst du es jetzt auf Englisch oder auf Deutsch?
Auf Deutsch, tatsächlich. Also bei Hörbüchern bevorzuge ich tatsächlich Deutsch, weil dann komme ich auch mit halbem Kopf hin.
Mhm. Auch verständlich, sehr verständlich.
Genau.
Ist auch was anderes als eine neue Filmsynchronisation.
Ja,
Und es ist ja eine ältere Übersetzung. Und damals, also als Dune übersetzt worden ist, wird das auch mit einem anderen, ja, anders. Also,
es könnte auf jeden Fall auch eine neuere Übersetzung sein, weil, also es ist auf jeden Fall, das Hörbuch ist eine Neuauflage irgendwann aus den letzten 10, 15 Jahren. Also das ist irgendwann.
Ich weiß jetzt aber nicht, wer liest, oder?
Marc Bremer.
Ah, okay.
Marc Bremer und die Sprecherin habe ich schon wieder vergessen, weil die Einschübe, Zitate liest eine
Uta Dänekamp.
Genau.
Genau, die Zitate von Prinzess Irolan.
Genau.
Prinzessin. Ja, ich bin ja alte Dune, also die Bücher, die 6 Bücher von Frank Herbert, wie ich immer wieder sage, wo es ab Band 4 spannend wird, dass beim 5 und 6 der Papst in Kettenhemd boxt und es ist absolut grandios wird.
Also ich habe jetzt mit dem Herr des Wüstenplaneten, also Teil 2, angefangen. Ich finde es nur wieder schade, weil irgendwie das erste Buch 24 Stunden, das zweite nur noch 10.
Geh durch. Also ich sag mal so, diese ersten 3 sind eine wichtige Vorbereitung auf Dinge. Ist wie bei Expanse, erste Staffel, weißt du? Musst du durch als Lurch und dann kommt der vierte Band, der so ein, so ein Bindeglied ist, so ein auf Englisch Hinge, wie sagt man so eine, Scharnier. Das ist halt wie so ein Scharnier, wo du weißt, okay, ab da zweigt es sich ab und zwar aus dem und dem Grund. Und das, wo die eine Person in Band 3 das und das überhaupt schon angefangen hat zu überdenken, das und das passiert jetzt und ab Band 5 und 6 ist das die Auswirkung. Und es ist so grandios.
Tatsächlich ist es eine Übersetzung und Produktion von 2020.
Wahrscheinlich wegen dem Film.
Vermutlich wegen dem Film. Also es gibt noch eine Variante, was ich noch ziemlich krass fand, es gibt ein Hörspiel, das sogar mit das Cover ist quasi das Plakat vom Film.
Oh ja, klar, natürlich. Ist auch verständlich, warum die das machen.
Und das ist, ich habe jetzt nicht geguckt, aber das sieht so aus, als könnten das auch die deutschen Sprecher des Films sein.
wäre ja auch ja, nicht das Schlechteste, ja.
Bei interessanterweise, nein, stimmt nicht. Weil das Hörbuch ist von 2007.
Ah, und die haben es halt nur das Cover halt. Ja, die wollten es nicht erkennbar
sein. Audio Renaissance, okay.
Nee, aber es ist ja verständlich, dass sie natürlich dieses Artwork vom Film nehmen, damit Leute das halt erkennen. Das ist medial
ja. Ja, ja, genau. Sie haben es jetzt einfach nur aktuell.
Ja.
Ja, nee, genau. Ansonsten bin ich gefühlt zu nichts gekommen, habe immer noch kein Lower Decks gesehen, bis auf irgendwie Folge 1 bis 3 oder sowas. Staffel 1 wohlgemerkt.
Oh mein Gott, das ist meine Mutter dir sogar noch voraus.
Also ja.
Ich habe ja während einem Dienstreise nach Freiburg, wo ich meine Eltern besucht habe, habe ich mit meiner Mutter angefangen, Lower Decks zu gucken und sie hat sich verliebt. Die ist absolut begeistert von Lower Decks und will mehr sehen.
Ja, dank Paramount Plus sollte ich das ja da auch kriegen, oder? Ansonsten
gibt es auf Amazon da.
Glück ja, noch ja, auf Amazon, ja. Ansonsten
gibt es ja, auf Amazon. Die guckt das da noch, die guckt, sieht das auch weiter an, also auf Amazon. Die ist da, die sagt, boah, wie großartig sie den TNG-Flair eingefangen haben und die Figuren sind alle so toll. Und ich muss ja echt sagen, weil als ich die erste Staffel gesehen habe, wo diese Mutter-Tochter-Geschichte, also, sorry. Ja gut, du erkennst das ja eh in der ersten Folge, das weißt du ja. Aber das ja, war ja. Aber das war wirklich so schön, weil ich habe als Teenie so ein bisschen wie Mariner so ein Verhältnis zu meiner Mutter gehabt, wie Mariner und Captain Freeman. Und für uns beide am Küchentisch zu setzen, wo wir einfach so aus dem Büroraum so einen Flatscreen-Monitor rausgeholt haben, auf den Küchentisch gestellt und zusammen geguckt. Und es war so ein Gefühl, so einfach so fantastisch, das mit meiner Mutter zu teilen und die auch ähnliche Gedanken hatte wie ich, weil sie halt Mariner und Captain Freeman sieht. Und ich so, oh Gott, das ist wirklich ja großartig. Ja.
Ey, du hast gerade von TNG-Vibes geredet, aber du hast dir ganz viele TOS-Vibes angetan die letzten Tage.
Ja, aber TOS-Vibes, die aber auch TNG-Vibes haben. Und zwar, ich habe, werden wir auch später darauf zu sprechen kommen, aber ich habe aus Gründen TM vor 2 Nächten angefangen. Jetzt habe ich mir gesagt, du, ich schaust dir mal endlich mal wieder die alten Star Trek Filme an, fängst mit dem ersten an und gehst durch jeden Abend einen Film. Und habe also mit The Motion Picture, also Star Trek der Film, den ersten von 1979 angefangen. Also der Film ist ein Jahr älter als ich, ein Jahr jünger als ich. Also 42 Jahre alt. Haha, der Film ist 42 Jahre alt. Keine Panik. Und dann Der Zorn des Khan, also Wrath of Khan. Und jetzt bin ich mitten in The Search for Spock, also Star Trek 3. Und mir ist vor allem halt aufgefallen, wie gut. Also 2 Sachen. Erstens hat man also gerade beim ersten Film ganz viele Grundsteine, die Gene Roddenberry und sein Kreativteam gesetzt haben für die spätere Ästhetik in der TNG-Ära im Fernsehen. Von dem Font, also der Schriftart, von den Titeln, die ja vor allem für Deep Space Nine und Voyager wiederverwendet wurden, diese etwas spitzere Star Trek-Schriftart und auch Schiffsdesign wie diese Korridore, die also in der Enterprise von nach dem Refit, also in 1, 2 und 3 verwendet wird, also die ja auch für der Enterprise D ja sehr ähnlich aussehen. Und
dann auf der Voyager und dann auf der NX-01.
Der Voyager sahen die Korridore anders aus.
Waren aber die gleichen Sets.
Dann dieselben
die sie nur nochmal wieder aufgemöbelt haben.
Aber auf der Voyager war derselbe Warpkern. Also der Engineering Room, also der Warpkern, dieses waberige und so weiter mit diesen 2 sehr hell beleuchteten Stockwerken, das ist also sozusagen im Voyager Engineering um den Warpkern wieder aufgegriffen worden. Und also das fand ich schon allein ziemlich cool. Und dann auch Die ganzen Sachen mit dem Katra von Spock in Teil 3, wie also McCoy da also den Katra von Spock in sich trägt, so wie Michael Burnham halt den Katra vom Papa, also vom Sarek in sich trägt. Und dann, wenn man also Sarek sieht, der ein Mindmeld mit Kirk macht und du Disco gesehen hast und Sarek denkt so, ah ja, die Katras. Ich habe ja auch beizweil bei meinem anderen Blach gehabt, das jetzt in der Zukunft ist. Und gleichzeitig war es ja verboten, über diesen Genesis-Planeten zu reden, weil, schlimme Sache, Spock ist verloren. Und verboten, darüber zu reden. Und Sarek wahrscheinlich, oh Gott, ja, ich kenne den Drill doch schon. Innerlich. Und wie halt auch die was mich halt zum Beispiel auch ein bisschen an Picard erinnert, also wo es ist, auch Picard auch so aufgegriffen haben, wie also Kirk in dieser Bar oder dieser Lounge-Gegend da am Anfang da sitzt mit dem CNC, also dem Oberkommando Hoshi von Starfleet und darüber rede, ich möchte die Enterprise wieder haben, ich muss zum Genesis-Planeten, ich möchte Spock retten und quasi so eine etwas elegantere oder halt etwas flauschigere Version von Fear Sheer Fucking Hubris mit Admiral Clancy da eben halt auch sagt, nee, keine Chance und mach doch dein ganzes Erbe nicht kaputt und das, was du aufgebaut hast, wofür du stehst, statt halt sauer zu werden, Kirk grinst halt so ein bisschen blöd und so und ja, es ist halt diese ganzen Parallele, diese Reime, die also das neue Star Trek aus, vor allem auch diesen Film, was ich jetzt halt auch sehe, da macht, sag ich so, irgendwelche Miesmacher innen und fiese Möps, die halt so über das neue Star Trek meckern, sag ich so, oh mein Gott, guck doch mal genauer hin, welche DNA immer noch da drin ist und immer noch da bleibt, auch wenn es euch vielleicht nicht gefällt, aber ihr redet wahrscheinlich nicht darüber, warum es euch wirklich nicht gefällt. Und Lensflares sind kein Grund. Ja. Das war's. Ansonsten, ja, habe ich nicht viel Zeit gehabt, weil ich sonst Classified-Dinge, ja, Arbeitssachen, worüber ich so nicht wirklich rede, gemacht habe.
Und ja. Britt, du hast einen Hausbesuch vom Doktor bekommen.
Ja. Ich habe mich an die letzte Staffel mit dem aktuellen weiblichen Doktor gemacht, bei Doctor Who.
Und also diese Flux?
Ja, genau.
Genau. Die habe ich noch nicht gesehen. Gibt's die jetzt bei Amazon?
Nein. Nichtsdestotrotz, ich habe das angefangen und da sind ja gerade mal die ersten vier Folgen oder so gelaufen. Die Staffel ist ja noch mittendrin. Aber das war so eine der wenigen Sci-Fi-Sachen, die ich geschaut habe. Und ich vermute, ich bin allein, oder? Also sonst hat keiner von euch die Möglichkeit gehabt, da mal reinzugucken.
Ich wollte, okay. Ich habe halt die ganze Zeit auf Amazon geguckt und bitte nicht spoilern, weil als ich bei meinen Eltern war, hieß es schon, mein Vater so, wollte ich nicht Doctor Who gucken? Ich so, ich habe die erste Folge von dieser zusammenhängenden Handlung noch nicht gesehen. Weil meine Eltern kriegen das halt ich habe es noch nicht gesehen.
Ja, dann reden wir da nochmal drüber, wenn wir es zu Ende geguckt haben, denn ich bin verwirrt. Und weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Aber also das habe ich geguckt, was so ein bisschen Sci-Fi-mäßig war. Und dann habe ich tatsächlich, und ich finde, das fällt im gröbsten Rahmen auch noch so ein bisschen unter Sci-Fi, weil es kommen Raumschiffe drin vor, Cowboy Bebop geschaut, aber nicht die Live, also die mit den echten Menschen-Version,
die
auf Netflix läuft, sondern die Anime-Serie, genau. Die ist damals lustigerweise, als sie in den 90ern irgendwie so gehypt wurde, völlig an mir vorbeigegangen, ja. Was auch daran lag, dass ich kaum MTV geschaut habe, also ich war überhaupt nicht cool. Genau. Und das lief ja Original auf MTV. Ich hatte das damals ein bisschen mitbekommen, aber es hat mich nicht so interessiert. Und ich habe mir gedacht, ich würde gerne die Version von Netflix gucken mit den echten Menschen. Aber bevor ich mir die anschaue, gucke ich lieber zuerst das Anime. Ich bin mit dem Anime noch nicht ganz fertig. Ich bin ungefähr zur Hälfte durch. Und es gefällt mir, aber es hat natürlich so diesen Cowboy-Vibe. Ich meine, das ist ja natürlich Absicht auch. So ein bisschen auch, apropos Star Trek ist ja auch so ein bisschen Cowboys im Weltraum. Zumindest die Originalserie. Und das auch. Also Cowboy Bebop heißt ja auch noch Cowboy Bebop. Und ich war noch nie ein großer Fan von Western. Und ich finde es irgendwie immer nur langweilig. So Western, die meisten Western-Filme finde ich einfach nur, wie gesagt, langweilig. Und deswegen habe ich auch dieses Anime nie geschaut. Und ich finde es okay. Ich finde, es hat ein paar interessante Plotpoints bisher gehabt. Aber im Grunde geht es ja nur darum, dass da irgendwelche Kopfgeldjäger versuchen, Leute einzufangen. Und irgendwie ist es immer das Gleiche. Also ich weiß nicht, ob ich zu alt bin mittlerweile für so eine Art von Anime. Oder ob es einfach nur dieses Western-Thema ist, das mir nicht liegt, ich weiß es nicht. Also es ist okay, es ist unterhaltsam, man kann es gucken. Eine Folge hat auch nur irgendwie 20 bis 30 Minuten und das geht schon. Aber und die Musik ist halt natürlich großartig, klar. Aber so Jazz und Bebop und so weiter. Aber ich weiß es nicht. Also habt ihr die damals geguckt oder kennt ihr die Anime-Serie?
Mir ist es ähnlich wie dir vorbeigegangen, aber ich habe die Musik immer gemocht, weil ich eben Bebop Jazz sehr gerne höre. Und daher, was ich glaube ich am ehesten davon kenne, ist tatsächlich die Musik. Und wie du bin ich nicht so, sagen wir so, Western ist bei mir noch ein bisschen, also im Bereich des Interessanteren, also nicht ganz so uninteressant wie bei mir Gangster. Gangster ist bei mir das Alleruninteressanteste. Aber wenn du schon sagst, sowas wie Kopfgeldjäger, und das siehst du ja schon bei Mandalorian, und jetzt kommt ja bei Star Wars ja dieser Boba Fett. Und jetzt sage ich mal ganz groß angeleuchtet, meine Einschätzung, wenn andere Leute das mögen, finde ich das total toll, weil je mehr Sci-Fi und was auch immer Weltraumformate es gibt für uns zu sehen, desto besser. Boba Fett finde ich einer der maximal langweiligsten Charaktere, die es gibt im Sci-Fi-Universum. Aber hey, ja.
Auf Boba Fett, lustigerweise freue ich mich. Aber ja, bei Cowboy Bebop bist du halt auch in so einer, ja, das ist halt so eine, ja, wie sagt man, ungeschriebene Zukunft, aber alles so ein bisschen runtergerockt schon. Und ja. Ich weiß nicht, also das ist, naja, aber es kommen Raumschiffe drin vor, deswegen lasse ich es gelten.
In welcher Zeit das entstanden ist und so weiter, ist das halt natürlich auch anders, wenn du sagst, ja, das ist ja quasi so diese berühmte Anweisung, lies das aus der Zeit der Entstehung heraus. Und daher sage ich, vielleicht gucke ich da mal rein, aber ich glaube, da gibt es andere klassische Animes, die ich mir vorher anschauen werde.
Ja, ich bin tatsächlich kein großer Anime-Schauer, zumindest schon seit einigen Jahren nicht mehr. Ich habe in meiner Jugend viele geschaut, da tatsächlich aber ganz klassisch lineare Fernsehanimes, was bedeutet, dass ich mehr so das Publikum Sailor Moon, Mila, Fußball-Animes und hier, wie heißt die mit dem, mit der Rose, Lady Oscar und so ein Kram. Also sowas und weniger, ich glaube weniger das, sagen wir jetzt mal, qualitativ hochwertige Anime. Aber seitdem gucke ich das eigentlich auch nicht mehr.
Du hast ja bestimmt aber auch Totoro gesehen. Das ist auch ein Anime.
Ja, das habe ich auch gesehen. Aber tatsächlich erst als Erwachsener ganz, ganz viel später.
Ja, ich auch viel später. Also, ich habe...
Den habe ich mir auch erst irgendwie vor anderthalb Jahren oder innerhalb der letzten anderthalb Jahre irgendwann gegeben, Totoro.
Ja, genau, ja, beziehungsweise Ghibli halt an sich,
genau. Da will ich halt nochmal Sachen nachgucken. Also so mir, wenn ich Zeit und Lust drauf habe, will ich jetzt noch die anderen Ghibli-Sachen sehen, weil das ist ein Klassiker, sollte eins schon gesehen haben. Und ich fand jetzt Totoro wirklich... War schön, war ein schöner Sonntagabend.
Naja, also ich meine, um jetzt mal wirklich böse zu sagen, und wahrscheinlich werden jetzt alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, das kann man so nicht sagen, aber Ghibli ist für mich nichts anderes als das asiatische Disney.
Natürlich, also wenn man das jetzt, sagen wir so, ganz komplett ist das nicht richtig vergleichbar, aber wenn du es jetzt auf einer ganz Basic-Ebene hast, von wegen bekanntes Animationsstudio, das einen ganz hohen Einfluss auf die Popkultur hatte. Da hast du recht.
Ja, und auch die Art und Weise, welche Geschichten erzählt werden. Also es sind ja doch oft viel Good Stories.
Natürlich.
Genau. Und ansonsten halt eben auch, dass der andere Anknüpfungspunkt, wenn du diesen Vergleich noch ziehen willst, ist halt auch, Disney hat vor allem mit mythologischen Geschichten oder halt eben klassischen Märchen angefangen.
Ja. Und genauso wie Ghibli halt auch aus japanischer Sicht eben.
Genau.
Genau.
Das war der Punkt, den ich damit machen wollte.
Ja. Und ich habe aber keine Ahnung, wovon ihr geredet habt.
Vollkommen daneben, also da ist der Vergleich nicht total daneben. Also.
Gut. Und Marcel, hast du gar nichts Sci-Fi-mäßiges geschaut, oder?
Nee, ich habe eine kleine Zeitreise zurück in die 90er gemacht.
Das haben wir alle, aber du mit was ganz anderem als wir.
Genau, ich habe seit gefühlten Ewigkeiten mal wieder Sat.1 geschaut. Denn da lief am Freitag die Neuauflage von Geh aufs Ganze mit Jörg Dreger. Was inzwischen ist das? Auch schon 76 Jahre alt, der gute Herr.
Ach, so eine Gameshow, ne?
Genau. Mhm. Und man könnte meinen, man hat ihn und das Studiopublikum einfach Ende der 90er, Anfang der 2000er eingefroren, wieder aufgetaut.
Ja. Okay.
Er kann es immer noch genauso wie früher. Das war.
Er sieht wahrscheinlich einfach nur ein bisschen älter aus.
Ja, aber so krass alt ist er gar nicht geworden. Nee, und das habe ich geschaut und sonst war nicht viel Zeit für irgendwas letzte Woche.
Also wir müssen ja auch, ja, wir haben ja aber auch eigentlich gar nicht mit dieser Aufnahme gerechnet. Das ist ja das, worüber wir gleich noch in Ruhe ein bisschen reden werden. Aber das war auch so, wir hatten dann gesagt, okay, es finden keine Aufnahmen statt, wir lassen uns ein bisschen Zeit bis zur nächsten Episode, hatten ganz andere Pläne gemacht und plötzlich hieß es, nein, back on, Aufnahme Sonntag. Und so, Panik.
Disco, ja. Disco, Disco, Disco. Ja.
Genau. Ja. Aber bevor wir zu den Disco-News kommen, gibt es noch ein paar andere kleine Meldungen. Zum einen Star Trek 4, The Voyage Home oder Zurück in die Gegenwart, wie er auf Deutsch heißt, hat diese Woche sein 35-jähriges Jubiläum gefeiert.
30 war es, genau.
Ist am 26. November 1986 in den USA ins Kino gekommen, am 26.03.87 in Deutschland und einfach.
Ja, ich dachte, wenn wir schon quasi First Contact immer so loben und sagen, das hat Jubiläum, dann müssen wir auf jeden Fall auch
zumindest die Kartenfilme sind gut. Also
das erwähnen, genau.
Das werde ich halt etwas später gucken in meinem Rewatch. Ich hätte es anders timen müssen, um das Jubiläum zeitgleich mitzukriegen, aber ja.
Genau, dann haben unsere beiden laufenden Star Trek Lexika, Mike und Denise Okuda, eine Auszeichnung erhalten.
Ja.
Ja, beziehungsweise werden sie erhalten. Und das hat mich sehr gefreut, als ich diese Nachricht gelesen habe. Also sie bekommen einen Lifetime Achievement Award der Art Directors Guild. Also quasi auch so ein bisschen das, der Verein, der sozusagen, wo sich alle Grafiker, Designer etc. so ein bisschen auch miteinander verknüpfen, Vereinen, Networken etc. Und und die beiden haben ja ganz, ganz viel, die arbeiten ja im Grunde seit, ich weiß nicht, 35 Jahren oder so in Star Trek und natürlich ganz viel in TNG, auch in den Filmen und haben sich dann auch über Star Trek wohl kennengelernt und so weiter und haben ganz viele der Designs, die wir jetzt gewohnt sind von Star Trek, einfach entwickelt. Und was auch ganz lustig ist, ich wusste das, hatte das aber wieder vergessen und habe jetzt im Zuge der Recherche nochmal gelesen. Also diese Abbildungen zum Beispiel in der Medbay, also wenn die auf der Krankenstation sind und du hast dann da diese Bildschirme, wo irgendwie die Menschen abgebildet sind und dann die ganzen inneren Vorgänge und so weiter, also so diese Bilder quasi, die ja angeblich der Computer auf die Bilder auf die Bildschirme schmeißt. Das heißt in der Track-Sprache wohl Okudagramm. Also benannt nach Mike Okuda, beziehungsweise dann später Mike und Denise Okuda. Und das hatte ich wieder total vergessen. Das hatte ich schon mal irgendwo gelesen. Und das fand ich witzig. Und die kommen ja auch immer wieder in Star Trek vor, auch bei uns in Discovery. Ja, also verdientermaßen die beiden arbeiten ja jetzt aktuell bei Picard an der Serie in Staffel 2 mit.
Oh, ja.
Also die sind dort, da war ist ein Tweet quasi abgesetzt worden vor, ich weiß nicht, 4 Wochen oder so. Und da wurde dann bekannt gegeben, dass die jetzt da im Designteam quasi mitarbeiten. Und das passt ja insofern auch ganz gut, weil ja diese Okudagramme, glaube ich, relativ häufig in Picard auftauchen.
Ja. Gerade auch so mit, aber ich finde es halt so toll, dass also die beiden gerade, die also sozusagen in der Ursuppe von Star Trek mit designt haben, halt immer noch dabei sind. Das sage ich jetzt quasi als ebenso Mensch aus dem Designfach, weil je länger halt du als Urheberin, also Mensch, der sich halt was ausgedacht hat und was implementiert und ein Design damit weiterentwickeln kann. Das heißt nicht, dass du die Macht darüber hast, wie es sich weiterentwickelt, aber du kannst die jüngeren Leute, die mit dran designen, beraten. Du kannst denen sagen, weißt du, die können hingehen und sagen, oh, aus der Designlogik her, wie hast du es damals gemeint? Wie bist du drauf gekommen? Und von dem, was ich ich als Designerin, wenn ich jetzt halt was entwickle, habe ich natürlich eine Logik im Kopf und bestimmte Bezugspunkte. Und die natürlich aus der Zeit heraus sind, die teilweise zeitlich limitiert gültig sind oder zeitlich unabhängig gültig sind. Und wenn du natürlich halt solche Designlegenden mit an Bord hast, als junge Designkraft, das ist ein absoluter Segen. Also da sag ich so, wow.
Ja, und vor allen Dingen, ich ganz viel, also ohne dass wir das eigentlich, glaube ich, bewusst zur Kenntnis nehmen, haben wir ja ganz viel einfach von dieser ganzen Designsprache der Okudas einfach als im Star Trek. Wir haben so viel im Star Trek-Fandom drin, dass wir das quasi als Fans alle durch Osmose aufgenommen haben. Und das, was für uns sozusagen selbstverständlich Star Trek-Design ist, das ist ganz viel Okuda-Design. Das weiß man halt nur nicht.
Ja. Eben, und das ist also für mich jetzt, also für mich aus meiner beruflichen Sicht gehören die Okudas und noch andere Designgrößen, die jetzt nicht mit Star Trek zu tun haben, ein paar andere, aber die Okudas gehören für mich zu meinen, sag mal, professionellen Heroes, also die ich einfach, zu denen ich aufschaue, deren Stil ich natürlich bewundere, auch als Star Trek-Fan. Und das freut mich natürlich dann zu wissen, dass die ihr Händchen mit dem Picard Staffel 2 haben werden. So, yay!
Ja. Und es ist natürlich auch ein Lifetime Achievement Award. Also es zeichnet quasi das aus, was sie über ihr, so das, quasi das Lebenswerk, auch wenn sie natürlich hoffentlich noch ein bisschen was vor sich haben, aber
trotzdem haben die ja genug, wie sagen wir, Repertoire angesammelt, dass die einen Lifetime Achievement Award mehr als verdient haben. Also, wow.
Ja.
Dann gibt's News von Prodigy. Auf Paramount Plus ist die Serie ja gerade in der Mid-Season-Pause. Frage ich mich auch so, auf dem Streamingdienst Mid-Season-Pause. Das hat man eigentlich ja nur im Fernsehen gemacht, um über Weihnachten.
Das habe ich mich auch gefragt, aber nach der 4. Folge gab es jetzt eine Pause. Ich vermute mal, weil es halt jetzt tatsächlich.
Weil die anderen 5 Folgen noch nicht ganz fertig sind, habe ich gehört.
Ja, ich hatte gedacht, weil die halt jetzt im linearen Fernsehen starten. So, und dann dachte ich, die machen quasi jetzt die Pause über Weihnachten dann auch. Dann kann quasi jeder in Ruhe über die Feiertage gucken und dann wird frisch im nächsten Jahr gestartet. Aber es kann natürlich auch damit zusammenhängen, klar.
Ja, also
wahrscheinlich haben sie beides, ja.
Also in den USA am 17. Dezember startet Prodigy, da im linearen Fernsehen.
Ja, und dann in London
Fernsehen
auch. Also das kommt jetzt peu à peu, genau.
Mhm. Und ja. Dann kommen wir zu den Disco-News. Das letzte Mal haben wir gesagt, außerhalb von USA und Kanada, wir sind Fans zweiter Klasse. Und das Internet ist ja so ein ganz kleines bisschen explodiert. Das hat man auch bei CBS wahrgenommen.
Anscheinend.
Wir wurden nicht ignoriert.
Denn Discovery ist zurück in ausgewählten Ländern. Also überall, wo es schon Paramount Plus gibt, also Brasilien, Australien. Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland. Da kommt es jetzt auf Paramount Plus. Da ist aber auch wirklich nur die 4. Staffel drin. Also nicht, also Staffel 1 bis 3 nicht, aber Staffel 4.
Das ist ja auch komisch.
Ja.
Okay.
in anderen Ländern, also Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch im UK, gibt es Star Trek Discovery gratis, die vierte Staffel auf Pluto TV. Das ist der Streamingdienst von Viacom CBS, den wir das letzte Mal schon erwähnt haben. Da kommt es immer freitags, samstags und sonntags um 21 Uhr in Deutsch und auf einem anderen Subkanal von Pluto TV zur gleichen Zeit auch in Englisch. Am 26., also jetzt am vergangenen Freitag, sind da die ersten beiden Folgen back-to-back gekommen. Und ab der kommenden Woche dann immer die aktuelle Folge.
Damit die zuhörenden Leute das vielleicht auch mitkriegen. Also die synchronisierte Fassung läuft wohl auf dem Star Trek-Kanal von Pluto TV und die Originalfassung wohl auf dem Sci-Fi-Kanal.
Genau, das war aber und nicht von Anfang an so, weil als die Meldung kam, habe ich mal in den Programm-Guide von Pluto TV reingeschaut. Da stand noch nichts von der Originalfassung auf dem Sci-Fi-Kanal.
Was man vielleicht noch erwähnen sollte, aber ich glaube, das sagt der Name in sich ja schon, Pluto TV ist halt also gedacht als Kanal, der lineares Fernsehen im Internet anbietet. Das bedeutet, wir haben halt auch Werbepausen. Und das heißt, wenn du das halt guckst, dann musst du halt die Werbung mitgucken. Oder
du
eben
bist
Pause,
halt an
Pausen.
Sendezeit
genau,
gebunden.
Richtig. Und du bist an Sendezeit, wobei ich es ja gut finde, dass sie quasi Freitag das senden und dann Samstag und Sonntag wiederholen. Also zumindest hast du eine Möglichkeit, übers Wochenende dann eine Wiederholung zu kriegen. Also wenn du es Freitag zum Beispiel nicht gucken kannst.
Und es ist gratis, das darf man halt auch nicht vergessen. Also ich meine, man kann sich jetzt natürlich beschweren, so, ich will es lieber on demand haben, aber hey, für gratis ist das voll in Ordnung und wer es halt zeitsouverän haben möchte, der kann es auf verschiedenen Plattformen kaufen, unter anderem bei Apple und bei Amazon kann man sich die Season-Pässe jetzt klicken und da gibt es dann die deutsche und die englische Originalversion.
Genau, und bei Amazon steht vielleicht noch nur Deutsch da, lasst euch nicht täuschen, es ist tatsächlich auch die Originalspur da, weil sonst kennen wir es von Amazon, dass sie einem auch gerne nur die deutsche Version unterjubeln, zumindest war es früher viel stärker so, aber es ist auch eine englische Tonspur. Ich habe mir den Season Pass schon gekauft, nachgeprüft, es ist so.
In Europa, Paramount Plus gibt es in Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland. Wer über die Regularien des Binnenmarktes Bescheid weiß, weiß auch, was das heißt. Also ich habe mir speziell Paramount Plus in Finnland etwas genauer angesehen. 6,99 kostet da das Abo im Monat. Der gleiche Preis wird es dann mutmaßlich auch in Deutschland werden. Und wenn ihr zufällig in Skandinavien wohnt oder Verwandte in Skandinavien habt, Paramount Plus funktioniert wunderbar dann in Deutschland.
Man muss nur das Abo abschließen, wenn man gerade in Finnland ist.
Genau. Mhm.
Und deswegen meinte ich vorhin, also weil du gesagt hast, du bist zurück in die 90er, wir sind alle irgendwie zurück in die 90er, weil alle, die jetzt Pluto TV gucken, die fühlen sich ein bisschen so wieder zurückversetzt in die 90er, denn wann war das letzte Mal, als du Star Trek im Fernsehen geschaut hast mit Werbung? Also lange her.
In den also für das volle 90er-Feeling. Also ich meine, sie haben ja jetzt schon den Freitag, das ist ja schon mal gut. Und Werbung, aber für das ultimative 90er-Feeling hätten sie es eigentlich Freitagabend 2015 machen.
Ja, natürlich. Also
ja,
ich
nicht
möchte
nicht ganz, weil es war auch in den 90ern, bevor es also so wöchentlich getaktet war, konnte man das montags bis Freitag um 16 Uhr, damals für mich nach der Schule, Mittagessen, Star Trek gucken, Hausaufgaben.
Ja, es ist auf jeden Fall total witzig. Es ist total witzig, weil tatsächlich Leute jetzt, also es gibt da mehrere Sachen, die es eigentlich, die ich ganz witzig finde im Zuge dessen. Also und ich habe auch ein bisschen was zu sagen. Das erste, was ich sagen möchte, ist, Ja, ich verstehe total, wenn jemand sagt, er findet die deutsche Synchro schrecklich, er möchte das im Original schauen. Es gibt ja jetzt Gott sei Dank auch die Möglichkeit, über Pluto TV das im Original sich anzugucken, beziehungsweise sich dann eben das zu kaufen, wenn man das im Original sehen will. Das verstehe ich total, denn ich gucke auch im Original. Also ich gucke tatsächlich nicht in der deutschen Synchro. Aber was ich halt total schrecklich finde oder wo ich sage, ihr undankbaren kleinen Irr, ist, wenn dann die Leute jetzt jammern und sagen, jetzt läuft es im Internet mit Werbung, das will ich nicht, da gehe ich überhaupt nicht hin, das ist blöd. Und dann denke ich mir nur so, sei doch froh, dass du überhaupt die Serie bekommst. Natürlich ist das absolut nicht die beste Lösung, da sind wir uns einig und wir sind immer noch sauer auf Paramount, ja, aber es gibt halt Leute und es gibt auch nicht jeder kann sich einen privaten Piraten einstellen oder privat irgendwie schnell mal nach USA reisen oder will das vielleicht auch nicht, ist ja eigentlich auch besser, muss ja keiner hier halbkriminell durch die Gegend wandern, aber vielleicht für die Leute ist es halt eine schöne Alternative. Und dann finde ich dann das blöd, wenn dann wieder Leute anfangen und sagen, das ist total scheiße, das will ich nicht. Ja gut, dann willst du das nicht, ist in Ordnung, aber dann versau das doch nicht den anderen.
Ja, aber das ist doch also, typisch heute im Internet.
Ich sag jetzt mal was, ich habe selber das gesagt, aber ich habe immer nur ich gesagt. Ich habe immer dazu gesagt, schön, dass es das gibt oder halt impliziert, sondern ich sagte, ich für mich als englischsprachiger, muttersprachiger, Native Speaker Mensch, kann mir das halt nicht auf Deutsch antun. Das war also Stand, es gibt's nur auf Deutsch. Und wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel, ich hätte jetzt nicht die Mittel, das über Amazon jetzt zu kaufen und so weiter, hätte ich gesagt, oh, die stellen es auf Englisch zur Verfügung, da kann ich die Werbung noch verschmerzen, weil es ist gut, dass es das zumindest gratis gibt. Und das muss ich sagen, ist sogar, sagen wir mal so gesehen, wenn du jetzt eh kein Netflix hast, aber du willst das jetzt mal gucken, weil du nimm mal an, du hast es vorher bei Netflix bei Freunden geguckt und sagst, oh, ich will das jetzt alleine gucken, dann kannst du auch zu alleine dir das über Pluto TV angucken. Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich schön.
Und vor allen Dingen aber, komplett ohne Registrierung, was ja auch.
Ja, und mir geht es ja auch nicht um.
Ich will nur sagen, mir geht es ja gar nicht. Sobald jemand nur sagt, ich, also im Sinne von, ich finde das nicht gut, kann ich das relativieren, wenn jemand sagt, es ist nicht gut, das ist blöd. Das ist kritisch zu sehen. Aber wenn es eine persönliche Meinung ist, dann ist es eine persönliche Einschätzung.
Ja, genau. Und das ist ja das, was ich meine. Was du dann persönlich meinst, das ist mir dann auch egal. Das ist deine persönliche Meinung, völlig in Ordnung. Habe ich ja auch gesagt, ich gucke ja auch das Original lieber. Ich habe auch schon lange Jahre kein Deutsch mehr geguckt. Vielleicht sollte ich es irgendwann mir nochmal auf Deutsch angucken. Nein, aber das dann halt, dann darüber herzureißen, zu sagen, ja, dann hätte ich lieber gar keinen Star Trek. Da denke ich mir nur so,
Das habe ich nicht gesagt.
Nein, du nicht. Ich rede nicht von dir, ich rede allgemein von Leuten, TM.
Die ja gegenüber halt auch gerantet haben.
Nein, deswegen, das meinte ich nicht.
Ich habe ja dir persönlich gegenüber auch mal gerantet und ich dachte, okay, hoffentlich fand die das jetzt nicht schlimm. Deswegen sage ich
das. Das fand ich überhaupt nicht schlimm, sondern mir geht es eigentlich um die Leute, die dann eben darüber hergezogen sind, vor allen Dingen eben auch wieder im Social Media Bereich, wo ich dachte, ach weißt du, man kann es euch ja auch nicht recht machen. Also deswegen,
ich finde, die Sache mit Pluto TV ist natürlich auch, hat wahrscheinlich jemand gesagt, so aus der PR-Abteilung, so, Leute, lasst uns doch Pluto TV noch weiter damit vermarkten, dann können wir ja unser werbefinanziertes Streaming noch weiter weiter voranbringen und die Win-Win-Situation, die Fans sind nicht mehr so wütend. Übrigens, ich bin auch heute fertig, ich bin auch wütend. Jetzt habe ich mir so eine PR-Person mal vorgestellt intern, die da auch gesagt hat, ey Leute, jetzt macht mal Stock aus dem Hintern ziehen und können wir wenigstens diese Win-Win-Situation machen und ja.
Ja, also das ist nämlich meine Frage auch, man hat ja jetzt wieder alles Mögliche an Spekulationen gehört und gelesen. Also es gibt einige, die sagen, Leute, ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ihr innerhalb von 2 Tagen alle Hindernisse aus dem Weg geräumt habt und das in 2 Tagen auf Pluto TV gehievt habt. Denn das war bestimmt alles nur ein riesiger PR-Star.
Ja, also aber wenn Pluto TV irgendein dahergelaufener Streamingdienst wäre, der nicht zufällig zu Viacom CBS gehören würde, dann würde ich diese Verschwörungstheorie teilen. Aber für mich ist es tatsächlich, war tatsächlich so der Punkt, okay, die haben dieses Ding. Ich habe vorher noch nie was davon gehört. So ging es wahrscheinlich vielen. Und sie haben das jetzt halt eben als Möglichkeit gesehen, das Ding nochmal zu pushen, wenn sie schon.
Ja, das
halt
ist gerade erst gelauncht worden. Deswegen ja auch diese Verschwörungstheorien, weil die haben das jetzt erst vor wenigen Wochen überhaupt an den Markt gebracht.
Ich glaube ja, das nicht ganz so. Also nee, ich denke, das ist mehr nicht nachgedacht. Also wer war das? Irgendjemand, Einstein oder wem, warum er das zugeschrieben wird, ist, wenn die Erklärung irgendwie sozusagen Hirnspendertum, also nicht wirklich nachgedacht sein kann, dann ist das auch die naheliegendste Sache, weil du hast einfach so oft Situationen intern in Firmen, vor allem sehr großen Firmen, wo Leute, Abteilungen den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen und genau sowas passiert, glaub's mir.
Und vor allem, wo Abteilung A auch nicht weiß, was Abteilung B macht.
Ja.
Deswegen teilweise halt die Schauspieler noch schön munter durch Europa geschickt wurden und dann so, oh fuck.
Genau, das ist noch so eine Sache, wo ich denke, das unterstützt die These, dass die einfach nur nicht mitgedacht haben. Weil, ey, wenn die SchauspielerInnen nicht Bescheid wussten, dann wird vielleicht die Abteilung Pluto TV auch nicht Bescheid gewusst haben.
Ja, ich vermute auch eher so, dass sie im Endeffekt wahrscheinlich versucht haben, es tatsächlich nochmal bei Netflix zu platzieren.
Genau,
und da
das ist nämlich
Schluss
auch meine
irgendwie Vermutung. Rumdiskutiert haben mit Netflix, ja, aber wir wollen das dann irgendwie in genau dem Moment euch die Lizenz wieder wegnehmen, wo wir Paramount Plus jeweils starten. Und Netflix da irgendwann wohl doch gesagt hat, so, nee, dann halt nicht.
Genau, das ist nämlich auch meine Vermutung, dass die einen Interimsvertrag machen wollten, einen extra Interimsvertrag mit Netflix, sozusagen als, weil wahrscheinlich, es könnte ja sein, dass deren Lizenzen jetzt auslaufen, dass die dann gesagt haben, okay, wir machen einen Interimsvertrag mit euch, bis wir Paramount Plus starten, und die haben dann gesagt, nee, das wollen wir dann doch nicht, und daraufhin ist das geplatzt. Also das ist meine Vermutung, dass die eigentlich fest damit gerechnet hatten, das als Interimsgeschichte auf Netflix zu belassen, bis nächstes Jahr. Aber das sind alle Spekulationen,
Und dann vielleicht sogar, weil es noch nicht in trockenen Tüchern war, weil es vielleicht noch kurzfristig war, dann vielleicht natürlich noch nichts gesagt worden ist über öffentliche Kanäle, dass die es auf Pluto TV machen, weil sie da erstmals noch Dinge arrangieren mussten und deswegen erstmals den Shitstorm aushalten mussten. Obwohl sie vielleicht intern bewusst haben, okay, wir freuen uns drauf, wenn wir dann endlich sagen können, dass es auf Pluto TV kommt.
Also der Vorteil bei Pluto TV ist natürlich, weil es ja Viacom gehört, dass die Infrastruktur da ist. Also sie mussten natürlich Lizenzsachen und sowas aus dem Weg räumen, aber das Wichtigste, die Infrastruktur, die ist da. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem eigentlich neben den Lizenzen.
Ja, und die Lizenzabteilung ist ja im Zweifel die gleiche für Pluto TV und Viacom.
Genau.
Ja, also für Paramount Plus. Genau. Nee, also das ist, das ist auch genau der Punkt. Ein Konzern dieser Größenordnung,
der immer noch dabei ist, zusammengemerged zu werden, darf man auch nicht
vergessen. Genau, die sind ja auch immer noch am hin und her schieben, und die sind ja im Prinzip gefühlt seit Jahren, ist da immer irgendwie ein Teil, der wieder dazukommt, dann wieder einer abgespalten wird. Das ist ja in diesen ganzen Medienkonglomeraten, ist es ja irgendwie dauernd so, dass dass jetzt irgendwie Paramount und CBS und ich weiß nicht, was alles wieder unter einem Hut ist, war ja auch eher mal so eine der größeren Meldungen, aber da passiert ja gefühlt irgendwie alle paar Monate was, dass da der eine den anderen kauft oder irgendwelche großen Lizenzpakete den Besitzer wechseln.
Ja, ich meine, man darf ja nicht vergessen, es ist noch gar nicht so lange her, dass Viacom zerschlagen wurde.
Naja, genau, so rum war ja die Geschichte.
Paramount zwischendrin fast pleite gegangen ist. Also das ist...
Also was man halt nicht vergessen darf, ist, wir sind jetzt die Glücklichen und Nutznießer und können sagen, okay, wir haben Pluto TV, wir haben die Möglichkeit, das über ausgesuchte Medienplattformen, also Amazon und Apple und was nicht alles, zu kaufen. Aber was ist mit den anderen, sagen wir jetzt mal, also über Netflix, mit den anderen Ländern? Also über Netflix erreichst du, sagen wir mal, Pi mal Daumen 190 Länder. Jetzt mit Pluto TV und mit den ausgespielten Medienplattformen hast du zwischen 30 und 35 Ländern, also sagen wir mal maximal 40,
Und in wie vielen ist noch Paramount Plus verfügbar?
In Paramount Plus ist, ich hatte zumindest, also wenn man nach der Pressemitteilung geht, da hatte ich extra gezählt, sind es 23 Länder plus okay. USA und Kanada, also 25 Länder, wo aktuell Paramount Plus zu empfangen geht, wenn die Aufzählung, die sie in der Pressemitteilung gemacht haben, so stimmt.
Also, Vereinigte Staaten, Dänemark, Finnland, Norwegen, Kanada,
ja,
Polen, Australien, Neuseeland, Ungarn, Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, Russland und in diesem ganzen Middle East Territory, also mhm.
Also zwischen 35 und 40, so um den Dreh rum sind es.
Ja. Okay.
Und das sind wenig. Also ich kann halt auch verstehen, die restlichen 150, die dann jetzt die lange Nase gedreht kriegen. Also das ist natürlich, damit stopfen sie nur per Notfallbehelf ein Loch. Aber ich meine, sie haben halt die größten Märkte, vor allen Dingen auch in Europa, natürlich damit abgedeckt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer noch keine ideale Lösung, auch wenn wir uns jetzt drüber freuen.
Ja, aber wisst ihr, woran mich das erinnert? Das ist quasi die Realität, reimt sich mit Star Trek, weil so war es ja kurz vor The Burn, dass quasi die Föderation es nicht geschafft hat, alle Mitgliedswelten zu bedienen und anständig zu behandeln und da einige schon irgendwie ziemlich am Ende waren und The Burn nur noch das Ende besiegelt hat. Und ich denke die ganze Zeit so, oh mein Gott, die Realität imitiert die Poesie.
Also in ganz Europa wird Paramount Plus 2022 starten. Mhm. Da gibt es auch keine Ausnahmen.
Ja, gut, Europa ist aber auch privilegiert.
Genau, also
sag mal andere Territorien.
Wobei, was ausgeschlossen ist, also was bislang nicht angekündigt ist, ist Island. Das wundert mich tierisch, ehrlich gesagt. Und es ist halt noch nicht für den, also für Afrika. Gut, Afrika ist jetzt als Markt wahrscheinlich nicht so interessant für Paramount.
Afrikanische Kontinent, weil dort haben sie ja Netflix und dort,
Und vor allem halt auch komplett Südostasien fehlt halt auch. Das wundert mich halt schon ein bisschen, aber gut. Zumindestens wir bekommen es. Was wir auch wieder bekommen, sind Personal Logs auf Instagram.
Ja, die hatte ich total vergessen,
dass es die gab. Die mir nicht in den Feed reingespült wurden, weil ich den Kanal noch nicht wieder abonniert habe. Weil als die Sachen von Netflix gepullt wurden, bin ich halt mal sämtlichen Star Trek-Kanälen entfolgt.
Okay, ja gut. Also, beziehungsweise, du wolltest nicht gespoilert werden, aber vielleicht auch ein bisschen aus Protest. Okay, also es gibt
da ging es mir ausschließlich um Spoiler.
Okay, es gibt vier Logs, die aktuell tatsächlich, die haben einen ganzen Schwung am Anfang jetzt gleich reingespült, die sie eingestellt haben. Einmal von Culber, einmal von Saru, einmal von Booker und einmal von Burnham. Und also alle sehr schön. Vielleicht sage ich dann erstmal nichts weiter dazu. Es gibt ein bisschen Hintergrundinfo zu der einen oder anderen Situation in diesen Logs. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Also wir können es nur wiederholen. Und
muss mal gucken.
Ja, und es macht auch Spaß. Also ich hatte ehrlich gesagt zwischendurch total vergessen, dass die ja bei den Staffeln immer Logs dabei hatten. Und heute fiel es mir wieder ein. Ich dachte, ach, jetzt guckst du doch mal. Und da standen gleich vier. Und da dachte ich, super.
Oh, ich muss die auch noch nachgucken. Also wo ich jetzt quasi auch legal auf dem neuesten Stand bin, kann ich mir das ja mal anschauen.
Ja, also Schublas, dann können wir ja vielleicht, wenn was Wichtiges drin war, das nächste Woche nochmal zur Sprache bringen.
Ja. Was es auch wieder gibt, ist der Ready Room und Will Wheaton hat wieder ein Studio bekommen.
Ja, ja. Und zwar ein ganz, ganz schönes, upgedatetes im Old-Style TOS, ich würde sagen Old-Style
TOS
Outfit, Star Trek-kisches Outfit, so irgendwie so stylisch-mäßig.
Also ich habe mir das ja auch angeguckt und schon so auch Screenshots gemacht für meinen Star Trek Imperia Blog, der ja noch hoch muss, wenn ich endlich wieder mehr Zeit habe, da den Artikel auch genau dazu zu schreiben. Weil, wie Will Wheaton auch sagte, die Gestaltung sollte quasi alle Star Trek-Ära widmen, also so ehren. Und Es ist also natürlich TOS mit dabei, vor allem dieser Teil, wo er beim Bildschirm steht. Das sieht sehr tossig aus, aber das ist schon sehr etwas vielfältig.
Aber es sieht natürlich großartig aus. Und da hat ganz schön viel tolles Merch da im Hintergrund auch stehen. Also das macht Spaß.
Unter anderem eine Wesley Crusher Actionfigur.
Ja, natürlich. Ja. Und, hallo, das wird wahrscheinlich als erstes da reingestellt worden sein von irgendwelchen Leuten.
Ja, also was jetzt aber wohl der Fall ist, es gibt wohl, glaube ich, nicht zu jeder Episode ein Ready Room, sondern immer mal ausgesucht eine Ready Room zu der einen oder anderen Folge. Zumindest habe ich das so verstanden. Denn es gab bisher jetzt nur einen Ready Room zu 401, aber zu 402 gab es noch keinen. Also ich vermute mal, dass es dann wahrscheinlich in unregelmäßigen Abständen bei wichtigen Episoden oder wichtigen Ereignissen was geben wird.
Vor allem auch wegen Corona, weil die halt jetzt live das machen und dann entsprechend das Risiko gering halten wollen.
Ja, wobei er ja letzte Staffel von Ready Room die Leute ja auch eingespielt hat online. Aber diesmal ist es wohl so zweigeteilt. Also ein Teil kommt vor Ort und ein Teil wird eingespielt. Ja, sehr gut. Also, aber das lohnt sich auch zu gucken. Da ist auch ein sehr schöner Hintergrundbericht zu AR Wall. Also, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, diese Stage, wo quasi, also mit, ich will immer sagen, Holotechnologie. Das ist ja keine Holotechnologie, aber das ist quasi so ähnlich wie ein Holodeck in echt.
Wir haben es ja auch Holodeck.
Also intern wird diese Stage Holodeck genannt. Also und, inklusive des schwarzen Hintergrunds mit gelben Karo drauf. Also
ja, und da wird gedreht und da werden halt Dinge quasi auf die Wände projiziert und statt, dass man halt so einen klassischen Green Screen hat, dreht man halt auf diesem Stage und die Schauspieler haben sich ein bisschen geäußert, wie das so ist, damit zu drehen und so weiter und es muss natürlich ganz großartig sein. Und das wird jetzt ganz aktiv wirklich in der vierten Staffel von Discovery auch genutzt und wir sehen auch schon, glaube ich, in 1 und 2, also in 1 vor allen Dingen, sehen wir auch deutlich die Früchte davon.
Ja,
zum Beispiel eben diese ganze Szene,
die gefühlt nur dafür da sind, um einmal zu zeigen, hier, guck mal, das geile Ding können wir benutzen.
Also zum Beispiel auch die Szene mit der Starfleet Academy, mit dem, wo die neuen Academy-Studenten begrüßt werden. Richtig, wo die begrüßt werden, da das ist auch alles wohl diese AR-Wall. Aber das lohnt sich zu schauen, also den Bericht fand ich ganz interessant.
Gerade auch schön. Den Hintergrund, den das halt hat auf, wie halt produziert wird und welche Freiheiten Regisseure dadurch wieder bekommen. Ja.
Auch die Nachbearbeitung, also mir war das nicht bewusst, der eine, der die Nachbearbeitung hat erzählt gehabt, dass dann beim Greenscreen man immer so diesen grünen Schimmer auf der Haut hatte, also weil das ja quasi grüne Lampen ist und dass du dann halt ganz viel auch einfach weg, also wie macht man, also retuschieren musstest oder muten musstest oder wie auch immer und dass es halt teilweise auch eben Dinge weggenommen hat.
Korrigieren.
Richtig, und dass es aber auch natürlich das Schauspiel des Schauspielers an sich eingeschränkt hat und so weiter und dass das jetzt halt bei der AR-Wall zum Beispiel nicht mehr der Fall ist und das war ganz interessant, weil das wusste ich halt auch alles nicht. Ja.
Weil du hast quasi diese AR-Wall halt, diese Alternate Reality Wand quasi, die ja quasi genau die Lichtverhältnisse, die Farben hat, die quasi die Szene haben soll, die quasi früher erst später eingebaut worden sind mit Special Effects und die sind halt quasi schon eingebaut mit drin und müssen nur vielleicht höchstens ein bisschen noch hübscher gemacht werden und ich sag mal so, ich arbeite für manche Dinge, die ich mache für meine Kunden mit Animationen und Nachbearbeitung. Es ist zwar auf einem relativ niedrigen Niveau, aber ich kann mittlerweile nachempfinden, was für eine absolut, auf gut Deutsch gesagt, Arscharbeit das ist. Gerade so diese verschiedenen, also, weil du hast quasi verschiedene Layer, also so Lagen an Film und Darstellung, die alle so irgendwann später, wenn du es abspeicherst und als Filmdatei dann exportierst, dauert auch ewig. Das Ganze so mit einzubacken, heißt wirklich bake it in. Und diese ganzen Prozesse, sind Sachen, die vielleicht nur kleine wichtige Dinge sind, die das Ganze rund machen, aber teilweise so eine Arbeit sind. Und als ich das gesehen habe und dachte so, oh mein Gott, das ist ja echt geil. Ich habe quasi die Erleichterung der VFX-Leute körperlich mitgefühlt.
Kostet halt nur ein paar Millionen, aber ja, aber ich kann es total verstehen.
Aber es kostet in wirklich nur ein paar Millionen, weil ich sag mal so, das Geld spielen die ja wieder ein.
Ja, ja, klar.
Und das ist eine Investition, die also auch an Arbeitsstunden und Zeit so schnell wieder drin ist. Das ist großartig.
Und vor allem ist es ihre eigene AR-Wall. Mhm. Und das ist halt für die Zukunft. Ich meine, ja. Die benutzen sie in der vierten Staffel Disco, die werden sie bei Strange New Worlds entweder schon benutzt haben oder werden sie in der nächsten Staffel benutzen, weil wenn man sie halt hat, dann kann man sie halt benutzen.
Genau. Ja, und das Ding muss ja auch echt extrem flexibel sein dadurch, also weil du halt wirklich, du kannst damit sogar mehr machen als mit einem Greenscreen. Das war zumindest die Aussage, die mir dazu am meisten hängen geblieben ist. Der andere Witz ist ja eigentlich, dass es ja eine Variation davon schon in den 60ern gab.
Zwei Sachen habe ich jetzt, zwei Fragen, weil, oder zwei Sachen, ja. Weil bei dem AR-Wall, das haben sie auch gezeigt, ist also so eine Verbindung zwischen Kamera und dieser Wand, dass wenn man mit der Kamera bestimmte Perspektiven hat und irgendwo reinzoomt und so weiter, reagiert die Wand und gibt die passende Perspektive wieder. Das ja ziemlich großartig ist und daher auch nochmal viel Arbeit abnimmt. Aber was ist das aus den 60ern?
2001, Odyssee im Weltraum, ist mit Frontprojektion gearbeitet worden. Das heißt, die haben das halt quasi mit dem, was damals möglich war, gemacht. Sie haben halt Dias an die Wand geworfen davor gespielt.
Ja.
Und im Endeffekt ist die Weiterentwicklung und Modernisierung jetzt halt dieses AR-System.
Ja, klar.
Ja.
Und, vor allem, weil das halt mit Schattenwurf auch nochmal ganz anders ist, wie dann mit so einem Dia-System.
Ja, natürlich, genau. Nee, die hatten natürlich nochmal ganz andere Probleme damit, aber ich musste nur, weil ich den Film irgendwie vor gar nicht allzu langer Zeit versucht habe zu gucken.
Hast du ihn noch nicht ganz gesehen?
Nee, ich habe irgendwie, glaube ich, so nach einer Stunde oder so erstmal wieder ausgemacht.
Okay, weil ich bin selbst nicht der größte Fan von Stanley Kubrick, man möge mich steinigen, aber ich fand der Film von ihm, den ich ich habe einige Filme von ihm gesehen, weil ich denke so, ja, gehört zur Allgemeinbildung dazu, auch wenn es nicht mein Geschmack ist. Trotzdem sollte eins das gesehen haben, aber 2001 war tatsächlich der Film, den ich beim Sehen am wenigsten gemacht habe.
Ich würde jetzt überleiten wollen zur Folge.
Mhm. Zu den Folgen. Ja.
Genau, also zur ja, ersten weil Folge erstmal, nämlich 401 Kobayashi Maru.
Richtig, und es kam übrigens das erste Mal seit den 90ern wieder zwei Folgen back-to-back tatsächlich in Anführungszeichen Fernsehen. Also ja, das fand ich auch einen interessanten Fact, genau. Mhm. Ja, Kobayashi Maru, also jeder Star Trek-Fan weiß genau, worum es sich dreht. Was ist Kobayashi Maru?
Also, ich habe das ja quasi in Zorn des Khan wieder die erste Iteration der Kobayashi Maru-Test gesehen, wo also Lieutenant Sarek da noch von, ich glaube, von Cheers oder wer das war gespielt. Bitte korrigiere mich eins. Aber es ist quasi einfach ein Test, den also junge Starfleet-OffizierInnen oder halt Kadette machen müssen, der quasi wie so ein normaler Test eingeführt wird, Brückentest mach und tu. Und die Situation ist eigentlich eine No-Win-Situation. Also die Standardsituation ist, eins ist auf der Brücke, es kommt ein Notruf rein und es heißt, da ist ein ziviles Raumschiff namens Kobayashi Maru. Das ist japanisch und die Übersetzung ist kleines Holzbötchen. Quasi so das hilflose kleine Bötchen drüben, weil dieses Schiff abgedriftet ist und also quasi im Territorium einer anderen Macht ist, sowas wie in der neutralen Zone, bei den Klingonen, wo auch immer. Also was ich später nochmal nachgelesen habe extra über den Test, ist, dass also im Laufe von Starfleet hat sich also immer das Szenario immer so ein bisschen verändert, aufgrund der politischen Situation natürlich. Weil nach dem Ketomer-Abkommen kann man natürlich hingehen und sagen, oh, das ist im klingonischen Territorium und die schießen auf einen. Geht ja nicht mehr. Würde man eher in der neutralen Zone mit den Romulanskis dann machen. Und also geht es darum, dieses Schiff zu retten, und dann enttarnen sich diese Raumschiffe und es gibt Stress und das Schiff wird zerstört oder man wird selbst zerstört, alle sterben, und dort ist es also Lieutenant Sarvik, die halt lange an diesem Test nagt und sich fragt, ja, was war da los, das war schrecklich, und Kirk steht also nach diesem Test am Anfang des Filmes so ganz stolz, so fast so vor ihr und sagt so, ja, so frei zitiert, ich mache es jetzt extra mal so ein bisschen übertrieben, so, ja, Schätzelein, ja, Kind, du musst halt mal dem Tod ins Auge sehen. Und Sarvik so, habe ich gar nicht mehr gedacht, und Logik und so weiter als junge Vulkanierin. Und später im Film, das ist ja auch das Schöne an dieser Dramaturgie des Filmes, ist halt, die Situation war für Kirk und Spock eigentlich das der erste richtige Kobayashi Maru Test, weil Kirk hatte ja auch, also nicht nur im Kelvin Universum, sondern auch im Prime Universum beim Kobayashi Maru Test also geschummelt und das Szenario im Computer verändert. Und Spock hatte das also laut seiner Aussage am Ende des Filmes gar nicht wirklich gemacht und sagte, ja, quasi diese Situation hat für mich den Kobayashi Maru-Test nachgeholt und das ist jetzt mein Ende und bla bla bla. Und du hast also so eine, am Anfang eben diese junge Offizierin, die also in diese Situation geplant reingeschickt wird, dem Tod ins Auge sehen muss und No-Win-Szenarios aushalten muss. Und Kirk halt auch so, oh, I don't believe in no-win scenarios. Das sagt ja ganz berühmt natürlich auch Michael Burnham, Disco, haha. Ende von Staffel 3 ja auch zur Osira. Eben dieser schöne Reim, mal wieder dieses Aufgreifen. Und da wird uns auch klar,
dass Stamets hat das ja auch schon in der ersten Staffel. Ja.
Ah, auch, eben, das ist halt sowas, was genauso sowas wie, ich glaube, Whisk is our business, haben sie noch nicht ganz so wieder zitiert, aber es ist auch so ein berühmtes Kirk-Zitat. Aber im letzten Ready Room hat ja auch Will Wheaton sehr richtig auch gesagt, dass Burnham so ein bisschen aus seiner Sicht so auch so ein bisschen so eine Mischung aus Kirk und Picard ist, also dieses eher, Draufgängerische von Kirk hat, aber auch das intellektuelle, feingeistige von Picard. Und ich denke jetzt mal, Burnham vor allem, die hat, wenn ich mir jetzt gerade die Filme angucke, wie Kirk auch auf Befehle einen Scheiß gibt, bei gerade den Film, den ich jetzt nachher weitergucken werde mit Search for Spock, Star Trek 3, wie er also auf direkte Befehle nicht reagiert, rausgeht, um Spock zu retten und so weiter und so fort. Und Burnham hat genau dasselbe gemacht. Und Burnham hat auch rebelliert und mal Befehle nicht gefolgt. Und sie war halt aber noch kein Captain, sondern halt Commander, erste Offizierin und so weiter. Und es gab nicht umsonst, gerade auf Black Twitter, das habe ich mitverfolgt, also die Twitter-Blase, Twitter-Diskursfeld, also von schwarzen Menschen, vor allem im angloamerikanischen Raum. Was ich halt mitverfolgt habe, ist halt genau richtig, ist, ja, das, was quasi weiße Männer machen, irgendwie cool und kultig gilt, aber macht das eine schwarze Frau, ist das scheiße. Und jetzt habe ich halt Kirk und Michael Burnham mal übereinander gelegt. Und selbst wenn man jetzt damals den Kirk hatte, der vielleicht nicht unbedingt so viel Tränen vergossen hat zum Beispiel, aber sehr emotional wurde in bestimmten Dingen und der Shatner auch mit seinem Overacting teilweise noch krasser Sachen sozusagen overacted, so übertrieben gespielt hat. Und dann hast du halt eine Sonequa Martin-Green, die vielleicht mehr so auch realistisch, ich habe das ja schon öfters verteidigt, also eine Maiken zeigt, die auch mal heult, weil wenn man unter Stress steht, auch einfach mal Tränen aus einem rauskommen, aus dem menschlichen Körper. Und wenn ich das jetzt übereinander lege, sind die sich ziemlich ähnlich. Und da ist teilweise sogar Janeway hat ja schon Kirk-Ähnlichkeiten, aber ich finde, Burnham und Kirk sind sich fast ähnlicher. Und da wird also auch die ganze Sache mit Spock, der dann später eben Kirk findet als seinen besten Freund, das wird noch runder in der Gesamtschau. Ich finde das großartig.
Also um zurückzukommen auf Kobayashi Maru, man kann also sagen, dass es quasi dieses No-Win-Szenario, durch das jeder Kadett im Grunde dann später, sagen wir mal, durch muss. Und das ist aber in
Anführungszeichen... Command-Kadett.
Also genau, und das ist, und das soll halt, die Frage ist, was soll das denen zeigen? Das soll denen quasi Demut auch beibringen, also dass man eben nicht alles lösen kann und dass man sich eben auch Gedanken machen muss, etc. etc. Darüber wird ja auch jetzt gerade hier in der 401 am Ende nochmal diskutiert zwischen Burnham und der Präsidentin. Und es ist nur interessant, dass eben die erste Folge just. Genau. Und dass diese erste Folge eben diesen Titel trägt, ist natürlich ganz großartig, weil man schon eine gewisse Erwartungshaltung einfach damit aufbaut. Und ich habe immer gesagt, der Kobayashi-Maru-Test ist eigentlich das am schlechtesten gehütete Geheimnis von Starfleet, weil wenn ja. ich als Student an die Academy kommen würde, als Kadett, und da wäre doch das Erste, was ich irgendwie so through the grapevine quasi erfahren würde, so über den Funkflur, ja, da gibt's so einen Test und wir wissen nicht so richtig, aber ja, flüster. Also das heißt, das Erste, was du, glaube ich, erfährst als neuester Kadett, ist, dass es da irgendwann mal so einen Test gibt. Und ich denke mir immer, wie kann man dann quasi das geheim halten? Und die einzige Erklärung, die ich dann dafür habe, ist vielleicht, dass tatsächlich du in dem Moment, in dem du das halt machst, nicht weißt, dass es der Kobayashi-Maru-Test ist, weil du ja durch viele Testszenarien durchgeschickt wirst als Kadett. Und das ist halt einfach ein weiteres Testszenario in den Hunderten, die du in deiner Kadettenausbildung genau. halt gemacht hast. Und dann geht es halt schief und dann erfährst du hinterher, ach, das war der Kobayashi-Maru-Test. Aber oder vielleicht ist es auch so, ich könnte mir auch vorstellen, so als Kadett, du bist dann halt in der Situation und die Situation wird immer schlimmer und du weißt keinen Ausweg und in dem Moment denkst du dir vielleicht noch so als Kadett, oh mein Gott, ich bin gerade im Kobayashi-Maru-Test, weißt du, so irgendwie.
Ja, aber, genau, weil der Computer soll halt auch sehr spezifisch darauf reagieren, welche Entscheidungen eins trifft. Und im Beta-Kanon gibt es einen Captain, mir fällt sein Name nicht mehr ein, der wohl die Entscheidung getroffen hat, die Kobayashi-Maru einfach abzuschießen. In dem mit seiner, also eher so graumoralischen Begründung, dass, also genau, Moral begründet, dass, also wenn die quasi zum Beispiel von Klingonen oder Romulanskis gefangen genommen wären, wäre es fast schlimmer als der Tod.
Das finde ich aber irgendwie a bold statement, oder?
Ja, ja, aber das ist ein Beta-Kanon, aber da geht es halt auch um Kobayashi-Maru und genau, und dass es halt wirklich darum geht, eher darum geht zu messen, wie dieser Mensch, der vor allem in eine Command Division rein will, also Command Abteilung also rein will und vielleicht irgendwann Captain werden, wie zum Beispiel Tilly. Also Tilly wird das wahrscheinlich auch gemacht haben, den Kobayashi-Maru-Test, auch wenn wir es nicht gesehen haben. Und das quasi eher so den Charakter zeigt, ist also, wie du eben mit dieser Situation umgehst, währenddessen danach und dann halt auch auf die Nachricht reagierst. Ja, das war halt ein Test, wie du eben mit einer Situation umgehst, wo du eigentlich nicht wirklich gewinnen kannst.
Super spannend, dass wir quasi also eine erste Folge haben, womit die ganze Staffel losgeht, die im Grunde schon mal von vornherein den Charakter Burnhams in Frage stellt. Auch in Bezug auf, oder nicht in Frage also stellt, aber als mit auf, richtig. Und das natürlich auch im Zusammenhang gerade mit der Situation, in die sie dann jetzt geworfen wird, in diese in dieser Staffel. Ist ganz, ganz spannend.
Weil ich habe das Gefühl gehabt, wie andere Leute auch auf Reddit, dass sie das Gefühl hatten, diese Staffel hat was von den Star Trek-Filmen. Und das Gefühl werde ich nicht los. Also, da können wir später auch gleich drüber reden.
Bezüglich Tests und dass man nicht immer weiß, in welchem Test man gerade ist, hat man ja auch bei der Commander-Prüfung von Deanna Troi in der Folge 7.16 Thine Own Self oder zu Deutsch Radioaktiv gesehen, wo sie ja eine Maschinenraumprüfung hatte, wo es halt darum geht, einen Warpkernbruch zu verhindern. Und letztendlich ist halt der Test so, ja, kannst du jemanden den Befehl erteilen, zu sterben.
In seinen sicheren Tod zu gehen, wo sie quasi Geordi, also dem holographischen Geordi auf diesem Holodeck in seinen Tod schickt. Mm-mm. Genau.
Ja, das war jetzt ein bisschen vorgegriffen, um nochmal quasi auf die reine Erzählebene zurückzukommen. Also wir haben dann jetzt hier in der ersten Episode im Grunde drei Storylines, die sich durchziehen. Die Folge setzt ungefähr 5 Monate nach Ende von Staffel 2 an. Es ist also ein bisschen Zeit, von Staffel 3, Entschuldigung. Es ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen, aber nicht besonders viel. Und aber wir sehen, dass Starfleet sich anfängt wieder zu etablieren. Und wir haben dann zum einen eben diese ganze Storyline, die um die Neuetablierung von Starfleet geht, dass eben auch wieder jetzt Kadetten aufgenommen werden, dass die Akademie wieder ins Leben gerufen wird und so weiter. Schiffe gebaut werden. Das haben wir ja gleich alles jetzt am Anfang. Das ist die eine Ebene. Dann haben wir natürlich alle Aufgaben, die auch damit zusammenhängen und Missionen, auf die Schiffe geschickt werden und so weiter. Dann haben wir die Rettungsmission als sozusagen und die Rettungsmission für die Station, die schmeiße ich da auch mit in diese in diesen Story-Faden mit rein. Dann haben wir Ayala und Booker. Ich schmeiße immer den Charakternamen und den Schauspielernamen durcheinander. Dann haben wir Booker und seine Familie und seine ganzen privaten Verwicklungen, die hier schon angerissen werden. Und als dritte Linie sozusagen Saru und sein Werdegang. Würde ich das einfach aufteilen, so in drei Erzählstränge, die hier sozusagen anfangen.
Ja, das ist auch die quasi auch in der zweiten Folge ja quasi zusammenlaufen. Fast bis auf eine kleine Sache. Ein Subplot, wirklich ein ganz konzentrierte, fokussierte Geschichte sind. Also das ist sehr schön gemacht.
Also ich finde sowieso, dass wir gerade am Anfang jetzt in 1 und 2 relativ viele, private Einblicke in die Charaktere kriegen. Und ich habe das Gefühl, dass das eine Staffel wird, wo wir viel Charakterentwicklung sehen werden.
Ja, und da freue ich mich drauf. Das ist super.
Ja, wobei, ich habe eine Frage, wie fandet ihr denn den Anfang? Denn ich habe einige gehört, die gesagt haben, super Anfang, und ich habe andere gehört, die gesagt haben, was ist denn das für eine Scheiße? Es war ja ein sehr
Cold Action.
Ja, den Cold Open mit den Schmetterlingsflügel, Aliens, wie auch immer. Also erstmal so ein bisschen Booker und Burnham go rogue, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Das waren sie natürlich nicht, aber es hatte so ein bisschen so Western, vielleicht auch, weil ich jetzt Cowboy Bebop geguckt habe, aber es hatte so ein bisschen so Rogue, Kopfgeldjäger-Feeling. Ja. So ein bisschen wie in dem Jahr, das sie quasi verbracht haben. Da haben sie ja genau das auch gemacht. Nur haben sie da halt Leute eben gehandelt und in Anführungszeichen beschissen. In diesem Fall waren sie als Repräsentation von Starfleet da und wollten denen eben die Lithium geben und einfach Vertrauen schaffen. Und das ist das, glaube ich, was die jetzt auch in den letzten 5 Monaten gemacht haben. Also immer wieder Missionen geflogen, wo sie eben Kontakt mit Aliens, Welten und Spezies gesucht haben. Verbündete. Richtig. Und gesagt haben, Leute, die Föderation ist wieder da. Wir möchten euch zur Seite stehen. No strings attacked. Wie so schön hier auch gesagt wird. Und das ist eben ein Beispiel gewesen, das wir sehen, das ist in den letzten 5 Monaten gelaufen. Und mir persönlich hat das sehr gut gefallen, weil wir im Grunde hier ganz klassisches Star Trek bekommen haben. Also been there, done that. Genau das, die klassische Mission. Wir gehen wohin, wir nehmen Kontakt auf, wir versuchen eine Vertrauensbasis zu bilden und versuchen dann darauf aufzubauen. Also das ist ja nichts anderes als das, was wir in Star Trek immer wieder sehen. Und ich finde, dass wir das hier so gezeigt kriegen, auch wenn es natürlich mit Action verbunden ist, die natürlich den Zuschauer auch so ein bisschen reinziehen soll. Aber das hat mir so gut gefallen, aus dem Grund, weil ich dachte, ah, guck, ganz klassisches Star Trek.
Ja, das war...
Ich habe so meine Probleme damit.
Ja.
Also ich fand, es war halt dieser Opener, war, wie viele Leute sagten, es ist halt eher wie einer der Kelvin-Filme, der Opener, gerade vor allem Into Darkness oder Beyond.
War aber halt wegen der Action oder weshalb?
Wegen diesem, man ist bei einem fremden Volk und das geht schief und man hat deswegen eine Verfolgungsjagd und das Schiff oben muss dafür sorgen, dass wir gerettet werden oder warum auch immer. Das war so unterhaltsam. Ich fand, das war schön gemacht und ich fand auch die Auflösung schön gemacht, aber ich fand den Rest der Folge interessanter.
Ja, ich auch, aber ich fand halt schön, dass wir das überhaupt bekommen haben und man hätte ja auch anders starten können. Es war ja wirklich, du wurdest direkt in die Action reingeschmissen und diese Action, die ist natürlich, finde ich, schon da, um halt den Zuschauer bei Laune zu halten, aber was dahinter steckt, ist halt für mich diese klassische Star Trek-Dynamik. Marcel, TJ, ihr habt da andere Meinungen.
Naja, also ich fand halt so... wie blauäugig und unvorbereitet kann man in so eine Situation reingehen? Also es war halt ein, offensichtlich kannten sie nicht die History der Föderation mit der Rasse, dann Katze mitbringen, keine gute Idee, dann das war so ein Fettnäpfchen in Fettnäpfchen in Fettnäpfchen, wo ich mir denke so, habt ihr nicht mal ein 5-Sekunden Mission Briefing bekommen?
Also, wir wissen ja, dass die Datenbänke nicht vorhanden sind. Zumindest und wenn nur in gestückelter Variante. Das heißt, das finde ich jetzt kein Argument. Aber ich muss auch sagen, das kann ich nicht verstehen. Ich habe zwischendurch auch gedacht, ja, so ein bisschen Diplomatie 101 wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen vorher.
Also ich sehe diese Situation tatsächlich als etwas, das mehr auf so einer formell Storytelling-Ebene funktioniert, aber mit weniger Logik, weil du hast also dieser Opener, der dekliniert bestimmte Standardsituationen aus Star Trek, entweder direkt oder invertiert oder greift diese Sachen auf, und es ist mehr so ein formelles Fingerspiel, so eine Fingerübung, als eine richtige, sozusagen, um Leute wieder reinzuholen in bestimmte Prinzipien, weil, die Föderation fängt wieder an, also müssen wir quasi bestimmte Sachen wieder hochbooten, und da wird quasi also rein erzählerisch formell mit diesen Mustern wieder aufgegriffen, damit quasi so diese Muster beim Publikum wieder reinkommen oder auch einfach geschichtlich wieder reinkommen. Und da ist halt so, und genau diese Art von Erzählung ist nicht unbedingt immer logikfreundlich.
Und dann halt auch, dass es so schnell resolved wurde. Wo man denkt so, okay, Verfolgungsjagd. Tilly, mach doch mal was.
Ich hatte auch was von Lower Decks, weil eigentlich hattest du sogar bei der ersten Folge Lower Decks mit Bäumler wird von dem Viech gefressen, wieder ausgespuckt. Burnham wird von Molly gefressen, wieder ausgespuckt. Und ich hatte das Gefühl, das war so ein bisschen auch Lower Decks-Feeling. So Second Contact, nicht im Sinne von dem echten ersten Kontakt, sondern Second Contact nach dem Burn.
Also was es für mich tatsächlich auch hatte, ist, es hat, kann ich eigentlich alles unterschreiben. Ich finde aber tatsächlich auch, dass es so ein bisschen schief gegangen ist, zeigt aber auch, ja, wir haben hier wieder Standard Starfleet-Situationen, und soll klar gemacht werden, Starfleet ist wieder quasi auf den gewohnten Missionen unterwegs mit Anknüpfen, Vertrauen schaffen, bla bla bla. Aber es klappt halt doch alles noch nicht so ideal, wie es soll. Das heißt, es ist immer noch Sand im Getriebe. Es ist noch nicht wieder das alte Starfleet, das wir kennen. Also das
war aber ein bisschen arg viel. Also ich meine, da hinten draus das Book dann sagt, she's a queen, und dann geht alles komplett haywire.
Ja, so, das ist natürlich übertrieben.
Das kann in der Situation mal passieren, aber
Ich glaube, das ist halt natürlich dann, ja, das ist halt natürlich auch dem, es ist einfach, glaube ich, so ein bisschen auch dem Zuschauer geschuldet, dass gesagt würde, wir brauchen irgendwie einen Boom, mit dem wir starten, eine große Explosion, wir lassen es gleich am Anfang knallen so, aber und reißen dann das Publikum gleich in die Story mit rein, aber trotzdem, ich hatte Freude dran, trotz allem.
Ich auch, also ich fand es auch ziemlich, es war auch optisch schön gemacht und
ja, es war gut produziert, war nette Action.
Ich habe auch nichts gegen die Flügel, das fanden ja einige lächerlich. Fand ich super.
Also mich hat es ein bisschen an alte aus Masters of the Universe erinnert, mit so geflügelten Spezies erinnert.
Was Ach, übrigens,
genau, das habe ich noch geguckt. Den zweiten Teil von Masters of the Universe Revelation. Ich noch nachfragen.
Gut. Genau. was übrigens, wobei Starfleet, sagen wir mal, im Groben und Ganzen Großen noch Sand im Getriebe ist, da ist aber kein Sand im Getriebe mehr bei der Crew. Weil ich finde, was man hier auch sehr deutlich gesehen hat an dieser einen Szene ist, wie super diese Crew zusammenarbeitet. Also man merkt tatsächlich, das war vorher auch schon gut, aber ich habe das Gefühl, dass das alles jetzt viel besser läuft. Also da hat einer mal geölt zwischendrin. Ja? Also das ist alles viel runder als in der letzten Season. Das ist ja auch eine Entwicklung.
Und sie nehmen halt auch nicht alles so super ernst. Das sieht man ja dann später, als es als Owu dann halt Detmar so rüberschmeißt, so, ja, ich kann da schon beamen, wenn Detmar es schafft, den gleichen Guss zu
fliegen. Geschwindigkeit und Winkel anzupassen, genau.
Und dann so, ja. If?
Ja, sehr schön. Ja. Übrigens, also, aber wir sind uns ja einig, ganz ehrlich, dieses ganze Schiff braucht dringend mehr als eine Therapie. Und ich glaube, sie haben auch einfach ganz viel Therapie in der Zwischenzeit gemacht, in den zwischenzeitlichen 5 Monaten und brauchen auch noch immer ganz viel. Aber ich glaube, weißt du, so nach dem Motto, wenn du nicht drüber lachen kannst, was sollst du dann machen? Dann verzweifelst du nur. Also ich glaube, diese ganze Situation musst du halt einfach mit Humor nehmen.
Also ich fand generell für die gesamte Folge jetzt, da werde ich wahrscheinlich später auch nochmal drauf eingehen, war so ein Leitmotiv von Kompetenz und von Team, also dieses ausgenutzte Wort Teamfähigkeiten mit drin, weil alle Leute, auch wenn sie teilweise verschiedene Blickwinkel zu anderen Leuten hatten, waren diese Leute alles Menschen, die auf tiefe Erfahrung und Kompetenzen zurückgegriffen haben, ihren eigenen Erfahrungen vertraut haben und darauf agiert haben, auch wenn andere Leute dann nicht deren Einstellung waren und nicht das geteilt haben und das dann ausgehandelt werden musste. Aber was ich halt fand, ich denke, das war so eine verdeckte Botschaft dann heute. Gerade wie es darum geht, zum Beispiel Pandemie-Management, um zu zeigen, so funktioniert es, wenn Leute kompetent informiert sind und dann auf der Basis vielleicht Meinungsverschiedenheiten haben und nicht so, Meinungsfreiheit, weil ich bin dagegen und du bist dafür, sondern wo es tatsächlich um dieses ganz tiefe Fachwissen und Einschätzungen aus verschiedener Art und dieses Aushandeln davon mit verschiedenen Kniffen, wie auch immer, ja oder nein. Aber das fand ich so großartig. Und es muss mehr davon geben, dass wirklich so auf dem Bildschirm kalte, nackte Kompetenz gezeigt wird.
Wir können ja mal ein bisschen in dieser Storyline weiter voranschreiten. Also ich habe zwar, eigentlich kommt jetzt, wenn wir uns an die Abfolge der Serie halten, jetzt eine Szene mit Saru, aber ich finde, wir können trotzdem mal, weil wir ja gerade drinne sind, gerade diese Storyline jetzt mit auch dem Akademie-Eröffnung und so weiter verfolgen. Also wir haben ja dann quasi als nächste prominente Szene eben die Präsidentin beziehungsweise Burnham, die ja die Kadetten eben willkommen heißt, und dann die Präsidentin Layra Rylak oder Rylak, ich weiß nicht, glaube ich, wird so ausgesprochen, die dann eben ihre Rede hält. Und da gibt es so ein paar Dinge, die ich ganz spannend finde. Also mal auf ganz simpler Ebene, ganz, ganz, ganz simpler Ebene, mir gefallen die neuen Festtagsuniformen. Also dieses Weinrot, das Burnham trägt, sieht ganz, ganz toll aus. In Dunkelblau finde ich sie nicht ganz so attraktiv. Nichtsdestotrotz gefällt mir dieser Schnitt sehr, sehr gut.
Also die Dress-Uniforms.
Genau. Ja, die Dress-Uniform, genau.
Wir dürfen nicht vergessen, wie sie gerade eben so, und wir fangen wieder mit den Science-Missions an. Und
richtig.
Die Archer-Schiff, Voyager.
Genau.
Und dann die Musik. Musik. Also das ist so das Endmusik, nicht das Faith of the Heart, sondern
das Enterprise-Thema. Das ist das Archers-Thema, ist das, was angespielt wird.
Es ist so toll gewesen. Und als ich das gesehen habe, hatte ich tatsächlich noch eine befreundete Person hier und wir sind beide fast in Tränen ausgegangen.
Ja, aber mir ging das auch so. Ich war dann kurz mal, ich habe selber mich ein bisschen über mich gewundert, aber als dann diese Noten aus Archers-Theme, also aus dem Archer-Thema angespielt wurden, das hat mich irgendwie voll kalt erwischt. Ich dachte so, mein Gott. Also sehr, sehr, sehr schön. Also das neue Raumdock, in dem eben die Schiffe gebaut und aber auch natürlich gewartet werden, heißt eben Archer Space Dock. Und als das gesagt wurde, wurde eben Archer's Theme angespielt. Und dann dachte ich, ach, wie schön. Und wenn man ein bisschen Enterprise geguckt hat, dann hat man das sofort im Ohr. Also das hört man.
Also ich hatte es jetzt nicht im Ohr, aber ist auch schon wieder eine Weile her, dass ich
ich habe den Song in den Shownotes verlinkt, also dann kannst du ja nachher mal reinhören.
Sehr schön, weil ich habe halt kurz vorher auch mal wieder mehr Enterprise geguckt und das war daher auch diese Melodie wurde übrigens auch beim Star Trek Day gespielt.
Gespielt, sehr schön, ja.
Und übrigens war halt auch super.
Ja, also was du gesagt hattest, dieses Scientific Exploration, dass also in der Rede von der Präsidentin explizit auch gesagt wird, unser neuer Mittelpunkt, unsere Hauptmission ist, wir gehen auf wissenschaftliche Erkundungsreisen und
das ist und das,
erforschen.
Was Vance in Staffel 3 ja gesagt hat, wir machen keine 5-Jahres-Missionen mehr, weil wir damit
richtig, weil wir nicht können. Und das fand ich so schön, dass explizit wirklich darauf bestanden wird zu sagen, wir erforschen friedlich den Raum um uns rum. Wir machen keinen Krieg, wir machen keine Kolonialpolitik. Wir müssen uns vielleicht ein bisschen noch mit den Smaragdleuten quasi, also mit der Smaragdkette ein bisschen Na, wie heißen sie denn?
Emerald Chain.
Ach nee, Emerald. War nicht Smaragde, waren Emeralds. Doch. Hey, egal. War doch Smaragde. Jetzt bin ich verwirrt.
Die Übersetzung ist halt Smaragd.
Okay, gut. Also nichtsdestotrotz, man muss sich ein bisschen mit den Leuten da vielleicht auch einen kleinen Minikrieg geben. Aber nichtsdestotrotz, Hauptmission von Starfleet ist und auch von der Föderation ist wissenschaftliche Erkundung. Friedliche wissenschaftliche Erkundung. Und das fand ich so schön, weil ich dachte, ja, zurück zu den Grundwerten der Föderation, zurück zu den Grundwerten von Starfleet. Und also ganz, ganz, das hat mich so gefreut. Und
allem
ja.
Ist das ja auch irgendwie auch natürlich passend zur Staffel, weil wir kommen ja auch wieder drauf, das ist ja auch das Thema, ist, dass das, worum es geht, als also das Antagonistische oder halt das Problem der Staffel, ja auch ein wissenschaftliches Problem ist. Und
ja,
nicht
richtig.
Eine Person, so jemand wie Osira oder Lorca oder Hobby-Terminator oder so.
Und hier kennen wir dann übrigens, also wir lernen ja dann auch Lyra Rilik, die Präsidentin, kennen. Die hatten wir ja schon mal gesehen. Und was haben wir gesagt? Sie ist teilweise Cardassianerin, teilweise Mensch und teilweise, was war das dritte?
Bajoranerin,
richtig, die Nase. Genau. Und also da hatten wir es ja schon mal zu Gesicht bekommen. Und sie finde ich eine wahnsinnig spannende Figur.
Oh.
Ich finde sie so, so interessant. Ich möchte so viel mehr über ihren Hintergrund wissen. Wir kriegen ein bisschen was in dieser Folge schon erzählt. Also erstmal ist es ja schon mal ganz spannend für uns, aus unserer Perspektive. Wir haben halt die letzten 800 Jahre Geschichte nicht mitbekommen, dass sie diese Mischung ist. Sie ist ja schon eine sehr spannende Mischung einfach, weil just Cardassianer und Bajoraner ja normalerweise vor 800 Jahren noch nicht sich ganz so grün waren, auch wenn sie Frieden geschlossen hatten, aber so. Und also das ist schon mal eine sehr spannende Mischung sozusagen in ihr an sich. Und dann erfahren wir ja, gut, sie ist Politikerin, sie ist Präsidentin der Föderation, das muss man ja erstmal werden, das heißt, die hat auch eine bestimmte Karriere hingelegt, das wird man ja nicht einfach mal so.
Neue Präsidentin, sie ist also also sie wird wahrscheinlich nicht dieselbe Person sein, die noch in Staffel 3 die Präsidentschaft hatte, also eine neu gewählte Präsidentin.
Könnte sein. Und
ja, es wird gesagt, newly elected oder new president.
New president, glaube ich, sagt er genau. Ja, richtig, stimmt. Und wir erfahren dann halt, dass sie wohl zumindest als junge Frau oder junges Mädchen mit ihrem Vater auf Kreuzern unterwegs war, also sprich so, wie hat sie gesagt, Transportschiffen. Also die haben, richtig, die haben wohl also, ich vermute mal, Lebensmittel transportiert oder beziehungsweise Dinge transportiert von A nach B, weil sie nämlich
Der war wahrscheinlich Courier.
Vielleicht, man weiß es nicht, aber sie hat auf jeden Fall, sie hat eine Vergangenheit und sie scheint ja auch da ganz fit zu sein, was so Weltraumflug und sowas an sich angeht. Das heißt, sie ist nicht so, man kriegt ja oft vorgeführt, also wir kriegen ja dann später in der Folge, geht sie ja mit aufs Schiff, als dann die Rettungsmission stattfindet für diese Station, da sagt sie ja, ich komme mit, wo worüber Burnham ja nicht so ganz glücklich ist und dann kommt ja dieser Sprung mit diesem Antrieb und dann sagt dann ja Burnham schon, machen Sie sich bereit, beim ersten Mal springen wird es einigen ein bisschen schummrig und sie so, kein Problem, ich bin als junge Frau mit meinem Vater die Transporter geflogen und dann denkst du dir noch so, ja, mal wieder einer von diesen irgendwie, weißt du, Schreibtisch Leuten, der irgendwie, richtig, der nur am Schreibtisch sitzt und irgendwie keine Ahnung hat und dann ist dieser erste Sprung und sie steht da völlig stabil, ihr geht's super, also das heißt, es ist eben nicht der klassische Politiker, den man hier vorgeführt kriegt, der halt keine Ahnung hat, sondern sie scheint da eine Vergangenheit zu haben. Und da möchte ich bitte mehr drüber wissen. Also das finde ich sehr, sehr interessant. Und Und sie ist aber, ich glaube, tatsächlich durch und durch Politikerin. Also sie hat zwischendurch mal, sie hat ja dann auch später noch ein Gespräch mit Burnham und sie hat ja dann auch noch teilweise, ist sie bei dem Gespräch mit dabei, wo Burnham und der Admiral ja zu dritt im Raum sind. Und dann hat sie manchmal so ein verspieltes Grinsen auf den Lippen, das mich extrem an Garak erinnert hat, wo ich dachte, ja. Oh, kommt da nicht vielleicht der Cardassianer durch, weil ich meine, Cardassianer sind dafür bekannt, dass sie die Fäden ziehen können und die Situation so manipulieren,
ja.
Damit das rauskommt, was sie möchten. Und wir lernen ja am Ende auch, dass sie das hier auch gemacht hat. Und ich glaube, deswegen ist sie jetzt auch Föderationspräsidentin, weil sie halt genau weiß, wo sie und wie sie manipulieren muss, damit sie das Beste für sich rauskriegt. Und das ist natürlich sehr cardassianisch auch. Und sehr also Politiker.
Sie war halt einfach auch auf rein formeller Ebene. In der Runde, in der wir halt jetzt sehr frisch die eben Kobayashi Maru, die erste Folge geguckt haben, war halt, wir sind halt als die Runde, in der wir waren, war halt als auch DS9-Fans und es war wirklich so, als ob du also quasi eine Personalunion hattest zwischen den Haupt, also sozusagen so ganz dichten Antagonisten, also sowas wie Sisko als Mensch, Kai Winn als Bajoranerin und Gul Dukat als Katastrophe.
Ja, so ein bisschen. Also und, genau.
Und ich dachte so, wir haben alle gesagt so, ist das jetzt Kai Winn Dukat oder Kai Dukat Winn?
Ja, also es hat mir so viel Spaß gemacht. Also ich freue mich, super, da mehr von ihr zu sehen. Und auch sehr spannend hier die Einschätzung von Admiral oder von unserem Deadmiral, der ja dann, also die haben ja dann, also sie sagt ja dann, als dann diese Rettungsmission kommt, sagt ja die Präsidentin, sie möchte mitkommen. Und Burnham versucht sie davon zu überzeugen, dass das keine gute Idee ist, weil sie sich ja in Gefahr bringt und auch ihre Crew in Gefahr bringt. Bla bla. Also in Wirklichkeit will sie ja einfach nur nicht, dass da jemand ihr über die Schulter guckt, glaube ich, und ihr auf den Keks geht. Was man ja auch verstehen kann. Und dann ist ja die Präsidentin weg und dann hat sie ja dieses Gespräch mit dem Admiral und der Admiral dann hat was sehr Schönes gesagt, deswegen habe ich extra aufgeschrieben und zwar an adept politician can be a very powerful tool when the world feels upside down. Also ein qualifizierter Politiker, eine qualifizierte Politikerin kann ein sehr, sehr ein sehr, sehr kraftvolles Instrument sein,
genau.
Wenn die Welt auf dem Kopf steht. Also, das
und
heißt,
wenn man halt keine fähigen Politiker hat, dann hat man das, was wir gerade draußen
ja
haben.
Ja, genau. Aber auch natürlich auch wieder. Richtig, natürlich, genau. Es war so wunderbar. Es passt so schön in Kennen, aber es passt auch natürlich schön als außerhalb vom Kennen. Und es wurde ja schon vorher gesagt, bevor die Staffel losgeht, das haben ja die The Powers That Be, also die ganzen großen Köpfe, haben ja alle gesagt, dass ganz, ganz viele Referenzen quasi zur Pandemie, zu Covid, auch wie das gehandhabt wird, aha, und so, in dieser Staffel vorkommen. Und ich bin mir sicher, dass das auch so eine Referenz ist. Und wir haben es ja schon immer gesagt und wir können es auch nur wiederholen. Sci-Fi und insbesondere Star Trek ist natürlich dann am besten, wenn es aktuelle Probleme aufnimmt und verarbeitet. Da macht es, das macht es natürlich mit in-canon Stories, aber es ist natürlich im größeren Rahmen gut übertragbar auf das echte Leben und was aktuell passiert.
Ja, man erinnere sich allein mal an Star Trek 6.
Ja.
Ja, oder auch, das ich fand ja, auch zum Beispiel genau. In DS9 natürlich war auch ganz viel,
Disco ist das jüngere Geschwisterchen von DS9. Sagt mir jemand was anderes.
ja, also das, da waren schon am Anfang, also waren sehr, sehr schöne, sehr viele tolle Momente drin, ne? Und bevor wir jetzt, glaube ich, ein bisschen weitergehen und uns ein bisschen dann jetzt über Booker und Saru vielleicht noch unterhalten und über die Rettungsmission, die dann noch kommt, wollte ich noch sagen, in der Rede, in der die sie da gehalten haben, hat Burnham gesagt, in this world all of you have gone where no one has gone before. Und ich so, ich kenne diese Referenz, wir kennen diese Referenz alle. Das finde ich sehr schön, wenn die dann so Zitate quasi einfließen lassen mit where no one has gone before. Das kommt ja öfter mal in Star Trek vor. Und
allem, weil am Ende von Zorn des Khan und es wird nochmal wiederholt, am Anfang von Search for Spock, sagt genau Spock diese Sache. Also der Bruder von Michael. Das ist halt, das ist so ein großartige, Also so Verwebung von Dingen, die sich spiegeln, die sich reimen und so weiter. Es ist fantastisch.
Und worauf ich tatsächlich nochmal, also es mag sein, dass ihr sagt, muss sie da immer drauf rumreiten, aber ich fand das wirklich spannend. Also ich hatte ja schon gesagt, ich möchte zurückkommen nochmal auf so die ganzen Outfits und so. Ich hatte ja schon gesagt, dass mir die Dressuniform, diese dunkelrote, sehr, sehr gut gefällt. Dunkelblau ist auch okay, wenn nicht ganz so hübsch wie die dunkelrote. Wir haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten, dass sie ja die vermeintlichen neuen Uniformen jetzt tragen, mit diesem einen Streifen, die ja jetzt aber in den Farben der entsprechenden Abteilung quasi gehalten sind, also rot für eben Kommandoebene etc. Und das ist ja im Grunde, was die tragen, ist ja so eine Jacke und die ist unten offen. Und das macht es natürlich insgesamt, glaube ich, auch ein bisschen angenehmer für die Schauspieler. Es gab ein Interview, in dem Wilson Cruz und Anthony Rapp sich über die neuen Uniformen unterhalten haben. Und Anthony Rapp meinte, ja, es ist ein bisschen Neopren mit drinne, also vom Stoff her. Das findet er super, weil ihm grundsätzlich immer kalt ist. Ich denke mir aber, wenn jemand grundsätzlich heißblütig ist, dann stinkt dieses Ding wahrscheinlich total schnell, total nach Schweiß. Nichtsdestotrotz ist also ein bisschen Neopren drin. Das ist gut, weil Neopren gibt auch ein bisschen nach.
Und heutzutage hat man in der Modeindustrie allein, was Neopren betrifft, das kann so dünn sein.
Also es gibt ein bisschen nach und es hält aber auch natürlich so ein bisschen auch die Form, was der Jacke natürlich zugutekommt. Du hast auf jeden Fall keinen Gummibund in der Mitte, wie bei den ganzen anderen Uniformen. Das tut es natürlich gut. Und hier möchte ich auf was zu sprechen kommen, was natürlich über Twitter vor allen Dingen gegangen ist, wo ich wieder mal nur die Augen rollen konnte. Und zwar insbesondere über Tilly und die Tatsache, dass die Schauspielerin zugenommen hat. Und da ging es halt, da kamen wieder lauter Fettshaming-Kommentare von rechts und links, wo ich nur dachte, leckt mich doch alle am Arsch.
Vor allem von rechts politisch gesehen.
Ja, also es ist so, ich möchte jetzt was sagen. Also ich bin wirklich die Letzte, die hier anfängt, irgendwelche Fatshaming-Sachen rauszuhauen, weil ich selber dick bin. Aber ich finde es legitim zu sagen, okay, Mary Wiseman hat zugenommen, das sieht man auch deutlich im Gesicht und an der Statur, aber vor allen Dingen im Gesicht eben. Sie hat schon von Natur aus ein sehr rundes Gesicht und wenn man zunimmt, dann fällt es halt auf, ja. Und ich finde es legitim zu sagen, okay, sie hat zugenommen, das sieht man der Figur auch an und dann, und das war's. Also mehr, man merkt es und gut ist. So, das, ob es einen jetzt stört oder nicht, das ist eine andere Geschichte, aber ich finde es schon legitim und in Ordnung zu sagen, ich habe das gesehen und es ist mir aufgefallen. Und
aber.
Ich finde,
es sieht jetzt nicht mal ansatzweise schlimm aus. Ich dachte mir so, ja, okay, gut.
Ja, hat halt zugenommen.
Man merkt halt, dass Zeit vergangen ist. Aber es passt, ich meine, sowohl zur Person, weil ich meine, alles, was wir von Mary Wiseman mitbekommen haben, ist hier so, ja, so bin ich halt, ist mir doch scheißegal.
Ja.
Und es passt aber halt auch wunderbar zum Charakter Tilly.
Ja, und was ich hier aber sagen möchte ist, und deswegen sage ich, also da möchte ich jetzt nochmal drauf Wert legen, und alle sagen dann, musst du dich so konzentrieren auf die Uniform oder so, aber ich finde ja, also dass diese Uniformen, die unten halt offen sind, sich ideal dafür eignen, eben verschiedene Körpertypen, an verschiedene Körpertypen angepasst zu werden. Das heißt, eine Mary Wiseman kann diese Uniform auch tragen, ohne dass es zu sehr aussieht wie eine gestopfte Wurst. Sie jetzt so eine TNG-Uniform angehabt hätte, oder wir erinnern uns ja, ich meine, ganz legendär Kirk, der sich ja in so ein Korsett gezwängt hat, damit die Uniform halt einigermaßen noch ordentlich sitzt. Ja, ich meine, ich kann dann auch verstehen, man lacht darüber, aber ich kann die Eitelkeit verstehen. Ich meine, das sind Schauspieler, ja. Und wenn man dann so eine Uniform tragen muss, die halt einfach grundsätzlich unflattering, nicht schmeichelhaft ist, ja, dann kann ich schon verstehen,
weil
dass man
der
eitel.
Schnitt.
Ja, der Schnitt,
Der Schnitt, genau, weil der Schnitt einen bestimmten Körpertyp bevorzugt.
Richtig. Und dann kann ich schon verstehen, dass man dann eitel ist als Schauspieler und sagt, ich möchte halt möglichst am besten aussehen, ja. Und das hat ja auch Wilson Cruz gesagt. Wilson Cruz hat gesagt, er ist so froh, dass er jetzt diese neuen Uniformen hat, die ein bisschen, ein bisschen mehr vergeben. Denn er meinte auch, er hat halt noch das zusätzliche Problem gehabt, da musste ich doch ein bisschen lachen. Er meinte, ich hatte noch das zusätzliche Problem, dass ich halt weiß getragen habe. Weiß trägt halt immer auf und im Fernsehen sowieso. Und ich wollte halt bestmöglich aussehen und dann habe ich echt über die letzten 3 Staffeln Diät gehalten, damit ich halt in meiner Uniform super schön aussehe. Für meine ästhetischen Empfindungen.
Und das finde ich ist revolutionär auf also hier ganz formeller Ebene. was wir jetzt hier haben, ist, weil historisch gesehen, ich werde jetzt mal zwei Sachen nennen, Marina Sirtis hat, sie berühmt diese berühmte Szene, wo sie ihr Schokoeis isst und, ich glaube, das war bei The Game, genau, wo sie halt Riker erzählt, wie sie halt ihr Schokoritual macht und Marina Sirtis gesagt hat, weil sie auf ihre Figur achten wollte, bitte macht mir Milchschokolade da rein, auch wenn ihr es färbt, weil ich Milchschokolade nicht mag, damit ich das direkt ausspucken kann, weil ich möchte meine Figur nicht ruinieren, weil damals gab es einen ganz krassen Figurterror. Oder die Schauspielerin, die Uhura im Kelvin Universum gespielt hat, musste halt vor dem Drehbeginn Riesendiät, was auch immer machen, damit sie also sozusagen screen ready aussieht.
Diese knappen Röckchen, ich erinnere mich.
Genau, also wirklich nur also auf die femininen Leute gesehen.
Und Zoe Saldana.
Genau, dankeschön. Der Name ist nämlich gerade entfallen. Da wollte ich nicht versuchen, irgendwas Falsches zu sagen. Danke, Marcel. Und ich fand halt, es ist mir zum Beispiel bei Tilly ist erstmal aufgefallen, mit der ersten Staffel, wo ich einfach mal so angehalten hat, wieder zum Bildschirm gegangen bin und sah so, oh mein Gott, wo sie irgendwie von der Seite zu sehen war. Ich dachte so, oh mein Gott, hätte ich das in den 90er Jahren gehabt, hätte ich das gesehen, also jemand mit einer normalen Figur. Und völlig einfach so, wie sie halt ist, aber trotzdem sportlich ist, trotzdem eine fähige Person ist. Und ich sage jetzt mal, Mary Wiseman ist, glaube ich, selbst in ihren 30ern. Und es ist halt eine Zeit, wo du halt auch je nach Körpertyp, weil ich fühle ihr total nach, weil ich bin zum Beispiel jemand, ich kann sehr starke Gewichtsschwankungen haben, die nicht immer nur was mit dem Essen zu tun haben, sondern hormonell auch bedingt sind, so diese 7-Jahres-Rhythmen und so weiter. Und es kommt halt nochmal vor, gerade in den 30ern und 40ern, wenn man halt also einen gebärfähigen Körper hat und sei es auch vor oder nach der Menopause, dass einfach so rein hormonell gesehen, was also die Futterverwertung und Fettablagerung, wie das vom Körper gemanagt wird, egal wie viel man wirklich isst. Also nicht so, oh, die hat jetzt die ganze Zeit Hamburger gefressen, deswegen ist sie so dick geworden. Das ist ein Mythos. Und ich denke, wo ich jetzt Mary Wiseman oder halt Tilly so sehe, dass sie halt etwas fülliger ist, ich finde das toll. Das ist echt. Das ist real. Und diese Schauspielerin musste sich nicht zu Tode hungern, um irgendwie einfach nur einem Ideal zu entsprechen, während Wilson Cruz ist jemand. Ich folge ihm ja schon länger.
Ja, ja. Der ist auch sehr eitel.
Er ist ein sehr alter und er ist von Haus aus, also es hat auch mit seinen eigenen Leidenschaften zu tun, ein Fitnessfreak. Das ist sein Ding. Und daher ist es auch für ihn kein, sozusagen nichts, so eine Last, die er tragen muss, um am Bildschirm zu sein, sondern sagt so, ja, okay, ich bin Schauspieler, ich trage weiß und dann mache ich halt noch mehr mein Fitness, weil macht mir auch irgendwie auch Spaß. Und daher ergibt das ganz viel Sinn und es ist in Ordnung. Und er redet ja auch offen darüber und sagt, hey, cool, diese Uniform, da muss ich jetzt nicht ganz so krass auf meine Figur achten, obwohl ich jetzt davon ausgehe, dass er trotzdem ganz gerne ins Fitnessstudio geht, weil ich weiß, ich kann mir so vorstellen, aus welcher Kultur er kommt, als schwuler Mann aus New York, diese Fitnesskultur.
Ja, er macht ja auch oft Bilder, die eben auf sehr Körper, auf den Körper sehr stark gezielt sind und so weiter. Das will er auch selber. So, natürlich, klar.
Ja, weil ich sage jetzt.
Ja? Was ist los?
Da ist Elle jetzt diesmal weg.
Ach, Elle ist weg. Ich dachte, ich bin weg. Okay.
Ich bin wieder da. Ich nehme jetzt auch wieder auf. So. Mhm.
Also, wir waren gerade dabei, du warst noch gerade dabei zu sagen, dass also du das schön findest, dass da sich keiner verstellen muss.
Genau, genau, genau. Dass halt einfach so Leute nach ihrer eigenen Fasson hingehen konnten und entweder halt ihrer Körperpflege und Körpertraining nachgehen konnten aus ihrer eigenen Kultur oder ihrer eigenen Subkultur, der eigenen Lifestyle oder halt auch nicht, weil sie es halt auch nicht müssen.
Und also Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, ich wollte nur sagen, dass ich es also gut finde, dass wir jetzt Uniformen kriegen, die also ein bisschen verzeihender sind in der Beziehung und die man auch eben ein bisschen anpassen kann und dass ich es nett finde, dass da eben verschiedene Körpertypen eben auch präsentiert werden in der Serie und dass ich einfach sagen wollte für alle Fettshamer, ihr seid Arschlöcher und sorry, aber wir wollen ja keinen Hass verbreiten, aber ich will das jetzt eigentlich schon.
Aber und, ich sag jetzt mal, nicht unbedingt Hass, aber ich sag mal, Leute, die Fettshamen, das ist halt, egal auf was es ist, ich sag jetzt mal so, im Grunde genommen, wenn du anfängst, auf irgendeine Eigenschaft einer anderen Person irgendeine Wut abzuladen, ist das, sagst du, sagt eins eigentlich, oder du, wenn jetzt ein fettschämender Mensch, viel mehr über dich selbst aus, über, als über einen Menschen, der mehr ja, auf die Waage bringt, als du es für okay findest, weil es einfach nur so eine Sache ist, gesellschaftliche Konventionen dafür zu verwenden, um andere Leute niederzumachen. Und ich sag mal so, einfach mal älter werden, einfach mal Hormone mitkriegen, einfach mal den Körper körpern lassen und dann außer eins ist tatsächlich genetisch, keine Ahnung, schlechter Futterverwerter und hat eine Schilddrüsenüberfunktion und deswegen halt einfach chronisch eher dünner. Ich denke zum Beispiel, Doug Jones ist so ein Mensch, und so der Saru spielt. Und das ist halt einfach das Aussehen des Körpers nicht unbedingt immer noch was damit zu tun hat, ob jemand fleißig und
diszipliniert.
Gesund diszipliniert ist. Weil es gibt so viele Leute, also die ich kenne, die hochdiszipliniert, sportlich sind. Und wenn man die von außen Oberfläche betrachtet, würden Leute denken, guck mal, dick. Nein.
Ja. Ja, also das wollte ich auf jeden Fall zur Sprache bringen, auch in Bezug eben, wie gesagt, auf die Uniform, das hat mir gut gefallen und was man an den Uniformen übrigens auch sehen kann, ich kam mir so ein bisschen vor wie früher bei Oprah und du kriegst einen Lieutenant Commander und du kriegst einen Lieutenant Commander und du kriegst einen Lieutenant Commander, also alle sind irgendwie zum Lieutenant Commander befördert worden, was ja auch ganz, also verdient nach dem ganzen Kram, den die da mitgemacht haben, aber auch im Abspann hat man das dann gesehen, also es sind ganz viele Leute eben jetzt Lieutenant Commander. Tilly ja auch.
Die ist Lieutenant geworden.
Ach, die ist nur Lieutenant. Okay, gut.
Ja, aber immerhin direkt voller Lieutenant.
Ja,
da ist und ja noch der Junior Grade dazwischen.
Ja.
Und eben entsprechend, Owo war Junior Grade, ist jetzt auch direkt Lieutenant Commander. Also, das
ja,
ist
also das,
so,
verdient, sag ich.
Ja, ja, und das ist eine Crew wie die Enterprise D.
Ah,
also,
ja, okay.
Vorher und nachher ist mir, ist die Commander- oder Lieutenant-Dichte, glaube ich, nie so hoch gewesen.
Ja.
Weil, ja, wenn man sich die späteren Staffeln von TNG anguckt, weil irgendwie steigen sie zwar alle im Rang auf, aber keiner geht weg.
Ja.
Ja. Also,
in der Warp zweiten
muss
Folge ja
warten.
Und ja, man, eins hat ja auch in der zweiten Folge sind es ja so ein paar Sachen, die einfach solche TNG-Zitate sind, auch großartig.
Ich wollte nur kurz sagen, wir haben dann noch Saru, den wir zu Gesicht bekommen auf seinem Heimatplaneten, richtig?
Genau.
Und wo er jetzt als Elder und Botschafter quasi im gemeinsamen Rat des Planetens oder des Dorfes oder wie auch immer des Planetens, glaube ich, vertreten ist.
Na,
ja, er ist Repräsentant seines
unklar,
Dorfes
genau,
im Rat des Planeten, glaube ich, so habe ich verstanden. Und was ich schön finde, ist, er setzt sich halt jetzt hier quasi als Botschafter gegen Isolationspolitik ein. Er sagt, es gibt ein größeres Ganzes da draußen, man muss die Perspektive einfach nur ändern und plötzlich ist man nicht mehr nur noch auf sich und den Planeten bezogen, sondern man ist Teil eines großen Ganzen und sollte da nicht sich isolieren. Denn das war wohl die Politik, die auf Kamina gefahren wurde nach The Burn, dass eben die sich auf sich selber zurückbezogen haben, wie wir ja bei der Erde auch gesehen haben. Und er ist da so ein bisschen, versucht da so ein bisschen, also als Botschafter, der tatsächlich dieser auch Föderationsideale und Starfleet-Ideale da ein bisschen unterwegs zu sein. Und er trägt ganz prominent so ein Abzeichen oder so eine Brosche an der Uniform. Da erfährt man dann später in Staffel 2, dass das wohl ein Zeichen ist, eben, dass er also Vertreter seines Dorfes ist, ja, genau. Und wir erfahren auch, dass, wie heißt der, Sukal, glaube ich, gell? Das war der, The Burn ja gelöst hat, unabsichtlich. Also der ist im Grunde wie eine Art Ziehsohn jetzt für Saru. Und Saru ist halt wichtig, dass Sukar halt da quasi ein Leben etabliert auf Kaminar und sich da wohlfühlt. Und er selber sagt auch, ja, man kann halt nicht, das kommt dann in Episode 2 dann auch, man kann halt nicht irgendwie alle Leben führen. Also man kann entweder nur das eine oder nur das andere machen. Und jetzt ist es mir halt wichtig, dass ich hier bin und auch wieder zu meinen eigenen Wurzeln ein bisschen zurückkehre. Also das war, wollte er ja auch, so ein bisschen die Kultur erforschen, gucken, wie sieht Kaminar jetzt aus. Und was wir hier halt sehen, und das fand ich sehr, sehr spannend, und das möchte ich nochmal kurz erwähnen, weil mir das tatsächlich so ins Auge gesprungen ist, in diesem Rat haben wir die Kelpianer, die halt quasi auf trockenem Land sitzen, und dann haben wir aber auch die Ba'ul, die im Wasser gezeigt werden. Das heißt, sie sind unter Wasser, und da sieht man, dass quasi so diese, wie so ein schwarzer Schleier oder was um die drumherum wabert. Also das ist wohl ihr Körper. Und das fand ich so spannend, weil ich mir dachte, vielleicht erklärt das auch diese teerartige Konsistenz, die sie hatten, als wir die in Staffel 2 gesehen haben, dass deren natürliche Lebenswelt eigentlich im Wasser ist, also im Flüssigen, wo ja der Körper sich dann nochmal ganz anders verhält und nicht an Land, und dass die deswegen diese komische Konsistenz hatten.
Also in der Beschreibung im Memorial versteht es auch eben, dass quasi dieses Ratsgebäude im Prinzip unter Wasser ist und für die Kelpians eben ein Dome oder eine Kuppel unter Wasser und eben die Reihe der Ba'ul dann eben quasi außerhalb dieser Kuppel.
Ja, und ist das nicht spannend? Das erklärt natürlich auch diese zwei Spezies auf einem Planeten. Die eine, die aus dem Wasser kommt und im Wasser lebt, und die andere, die eben an Land lebt und sich an Land wahrscheinlich entwickelt hat. Also sehr spannend.
Vom Wasser lebt, weil sie ja wirklich irgendwie vorwiegend von diesen Algen.
Ja.
Und es erinnert mich halt auch an diesen Rat der Xindi in Enterprise. Genau, da hat man ja eben auch die an Land lebenden Xindi-Spezies, wie die Boreals, die Primates und die Insectoids und die ausgestorbenen Avians oder die Reptiloids, aber eben auch die Aquatics, also die Wasser-Xindi, die ja auch an diesem Rad teilnehmen über so einen Wassertank oder so einen Wasserzugang. Und das war so ein wunderschön, vor allem, weil es in derselben Folge halt schon Bezug zu Enterprise war und das so ein ganz bisschen so ein Feeling auch gab, eben von zwei Spezies oder zwei verschiedene Gruppen auf einem Planeten, die eine andere Lebenswelt haben.
Ja, also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist einmal Saru, das heißt, den sehen wir eigentlich, dem geht's gut, der ist halt jetzt aktuell nicht in Starfleet, aber der findet quasi sich selber und seine Heimat und seine Tradition. Und dann haben wir noch die Storyline um Booker, den wir auch begleiten. Den sehen wir, wie er nach Hause geht, und zwar sein Neffe hat, mir ist tatsächlich als erstes tatsächlich angefangen, so eine Art Bar Mitzwa, sprich, oder Kommunion oder wie auch immer man es nennen möchte, also ein Ritual, ein Fest, weil er jetzt als Mann anerkannt wird, und da fährt er eben nach Hause zu seiner Familie, zu seinem Bruder und seinem Neffen, und die gehen da gemeinsam raus auf ihren Planeten, die sind ja nicht telepathisch, wie sagt man denn, wenn du nicht telepath bist, sondern empathisch begabt, richtig, und haben da eben so ein Ritual, wo sie mit dem Planeten und der Natur um sich drumherum in Verbindung treten, und unter anderem gibt's da so eine Kette mit so einem Anhänger, die wohl jeder wie heißen die? Kajana? Nee, Kajana?
Quajan heißt der.
Quajana? Ja, aber wie heißen die? Kajana, glaube ich.
Es scheint eben auch genau nicht so zu sein, dass das irgendwie eine feste Spezies ist, die auf Quajan lebt. Aber da bin ich mir irgendwie auch nicht so ganz sicher.
Haben die diese Kette? Und da ganz spannend als kleine Nebenstory, dass der Neffe eben fragt, ja, wo ist denn deine Kette, Onkel Cleveland, ich weiß gar nicht, was er sagt, Onkel sagt er, glaube ich, nur, oder Book, und da sagt er, ja, das ist eine, dann sagt dann der Bruder, das ist eine Story für später, also da steckt auch nochmal eine Geschichte dahinter, die ich bitte erfahren möchte, ich hoffe, die erfahren wir im Laufe dieser vierten Staffel, vor allen Dingen auch im Zuge dessen, was da
passiert. Sie wird ja anschließend nochmal ein bisschen angedeutet, oder war das
genau,
in der zweiten Folge?
Genau, ein bisschen, ja, ja. Ja. Genau, und dann ist Booker ist dann halt, ja, und dann kommt eigentlich auch schon das, was hier jetzt in der zweiten Folge auch eine große Rolle spielen wird, nämlich die Anomalie. Die Vögel spielen verrückt. Booker macht sich zu seinem Schiff, um zu gucken, was denn da los ist. Gleichzeitig ruft eine Raumstation um Hilfe, sodass Burnham und ihre Crew dahin beordert werden, um denen zu helfen. Und es stellt sich halt heraus, es gibt eine große Anomalie. Man weiß nicht so richtig, was es ist. Vermutlich ein schwarzes Loch oder so, keine Ahnung. Oder irgendwie, was hatten sie gesagt? Ein invertiertes, doppeltes schwarzes Loch oder sowas, keine Ahnung. Das war mir zu viel, wie heißt Dings Talk?
Technobubble.
Technobubble. Genau. naja, und dann müssen sie jetzt halt, das heißt, Booker versucht herauszufinden, was das ist und gerät halt irgendwie in den Einfluss von dieser Anomalie und warnt dann noch seinen Bruder, aber wird dann am Ende eben ohnmächtig und dann fliegt das Schiff per Autopilot zurück zu Starfleet, zur Station. Und währenddessen versucht halt Burnham da zu helfen, diese Station wieder, wie sagt man, auf ihren Platz zurückzubringen. Die hat ja, die eiert ja so durch den Weltraum oder was. Ja, ihr könnt mir gerne helfen übrigens. Ich muss das ja nicht nacherzählen, sonst verfalle ich hier ein bisschen ins Nacherzählen. Und
das kann man ja vielleicht zusammenfassen. Das heißt, wenn diese Station rumeiert, die Leute müssen eingefangen werden, das ist diese Anomalie da und ja.
Und es sterben halt am Ende, also es gelingt ihnen, die Station zu retten, aber es sterben am Ende halt, ich glaube, drei Leute. Und das nimmt sich dann natürlich sowohl Tilly als auch Burnham sehr zu Herzen und sagen, was hätte ich anders machen können. Und im Zuge dessen haben wir dann auch am Ende noch die Szene eben mit Burnham und der Präsidentin. Wie gesagt, wir haben vom Charaktertest gesprochen, jetzt wird auch ein bisschen klar, dass es genau das war, weil ja eben die Präsidentin eigentlich einen Captain gesucht hat für ein experimentelles Schiff mit experimentellem Antrieb, glaube ich, war das, gell? Und da Burnham quasi.
Und dann hat dieses sehr schöne Zitat raushaut, and in the time of rebuilding, there's a very fine line between a pendulum and a wrecking ball.
Ja, das ist eines meiner liebsten Zitate. Das war auch im Trailer für Staffel 4 drin. Und finde ich ganz, ganz toll. Also eine interessante Einschätzung, weil sie eben eigentlich nicht überzeugt ist von Burnham. Und ich glaube, Burnham, ich finde es auch so lustig, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, Burnham möchte auch immer, dass alle sie toll finden, beziehungsweise dass alle sie lieben. Also die hat so ein bisschen so auch so ein Anerkennungs... Also die will immer anerkannt werden von allen, habe ich das Gefühl. Und die Präsidentin, die gibt ihr das nicht so richtig. Die ist nicht so richtig überzeugt.
Ja, und,
also dazu möchte ich was anmerken, weil die beiden strukturell was gemeinsam haben mit Anerkennung, oder ich um nicht Anerkennung, sondern von Herkunft. Weil das, was Burnham hat mit ich brauche Anerkennung oder ich möchte irgendwie erkannt werden oder jemand sein, ist ja auch normal für jemand aus ihrer auch in der Vergangenheit liegenden Situation, die zwischen den Welten gelebt hat.
Ja, vor allen Dingen mit den Vulkaniern. Ja, ja.
Ihre Eltern verloren hat, in einer fremden Kultur sich anpassen musste, dann wieder zurück in die andere Kultur gegangen ist und dann ständig dies, das und jenes und dieses Legitimationsproblem hat und gleichzeitig halt diesen unbedingten Willen, den ich auch ziemlich toll finde, möglichst niemand zu verlieren und dieses Kirk-mäßige I don't accept no-win-situations, aber ohne zu schummeln, sondern eher zu sagen, ich versuche es über den tatsächlichen, echten Weg zu gehen, aber dabei vielleicht irgendwie sehr unorthodox zu sein, aber nicht ganz so dieses Draufgängerische wie Kirk zu haben, sondern anderes Draufgängertum. Mhm. Also dieses Macho, also Macho nicht im Negativen, sondern eher so dieses maskulin Swagger. Sondern Michael Burnham gibt diesem Habitus eine andere Färbung. Und das ist toll.
Ja, eine gewisse fürsorgliche Färbung.
Ja.
Nämlich halt dieses, okay, wenn hier einer zu Schaden kommt, dann bin das nur ich.
Ja.
Weil es noch in The Expanse zum Beispiel einen Charakter, einen Mann, der auch weiß ist, James Holden, der ist also zumindest im Film relativ ähnlich. Und ich sag nach wie vor, Burnham und Holden, beide haben übrigens zu viele Eltern. Und die beiden sind eigentlich in einem geheimen Club der Too Many Parents Responsibility Herders Club.
Okay.
Aber ich möchte noch kurz auf die Rettungsmission kommen, damit wir dann gleich zur Folge 2 weiter gehen können. Was bei dieser Rettungsmission halt auffällig war, also bislang immer, wenn in Star Trek irgendwo eine Rettungsmission war, Team vom Schiff beamt rüber und übernimmt erstmal das Kommando. Das ist das, was wir eigentlich bislang immer hatten.
Ja.
So, Außenteam kommt und hier, du machst das. So, wir sagen jetzt mal hier wieder, wo der Hase langläuft. Und da war es jetzt halt so, ja, ist ja schön, dass ihr hier seid, aber ich bin hier der Boss.
Genau, das ist diese Kompetenzgeschichte. Der hat halt seine Sicht seiner Sachen, auch wenn Tilly und Adira das nicht so sehen, aber die arrangieren sich, sie müssen sich aushandeln.
Richtig, aber das Ganze wird natürlich insofern ein bisschen entkräftet, weil er am Ende stirbt. Also so nach dem Motto, der kann so viel Kompetenz zeigen, wie er will, aber das Resultat ist trotzdem...
Jein, also man hat auch sonst Leute, weil ich sag mal so, die klassischen Redshirts sterben trotzdem. Egal wie, verstehst du?
Ja.
Das ist wurscht.
Ja, unsere Redshirts sind jetzt ja gefühlt Planeten geworden.
Übrigens, zwei Dinge noch, die ich sagen will, und dann können wir von mir aus gerne zu der 402 gehen. Und zwar, das passt auch schön hier in die Kompetenzgeschichte rein, was sehr gut am Burnhams Kommando-Style gefällt, ist, dass immer wieder durchblitzt, dass sie mal ursprünglich Wissenschaftsoffizierin war. Also wenn dann so plötzlich Dinge erzählt werden und sie dann irgendwie von ihr das kommentiert und sagt, ja, dann müssen wir das so und so machen. Und nebendran die Präsidentin statt, die sagt, bitte in Federation Standard, also ich verstehe ja gerade nicht, worum es geht. Das finde ich sehr schön, dass da immer wieder durchblitzt, okay, da steckt quasi der Wissenschaftler doch noch in ihr drin, obwohl sie Captain ist.
Und fein, das ist auch eine sehr schöne Referenz. Wir hatten mal was Ähnliches in, ich glaube, es war Message in a Bottle in der vierten Staffel Voyager, wo der Doktor auf die
Prometheus.
Genau, Prometheus. Wo der Doktor dann halt irgendeine Technobubble vorliest und das MRN-Generation sagt, in English, please.
Und das war das eine, was ich noch erwähnen wollte. Und das zweite, was ich erwähnen wollte, das war ja Adiras erste offizielle Außenmission. Und was mir hier auch sehr schön gefallen hat, weil du ja immer von Reimen und von Spiegelung redest, im Grunde spiegelt sich hier eins zu eins die Situation mit Tilly nur umgedreht. In diesem Fall haben wir also Adira und Tilly. Und Tilly ist der gestandene Offizier, der sie anleitet. Und Adira ist die irgendwie völlig nervös ist und nicht richtig weiß, was sie machen soll.
Ja,
und das ist genau...
Obwohl sie eben aber auch eben...
Day, ja.
Ja, entschuldige, richtig. Day. Ja. Und, aber ich habe ja Adira Danke. Gesagt, ich dann war, glaube ich, gar nicht verkehrt.
Nee, ich meine halt, das war die Person, das war DJ.
Ja.
Yay,
ja, also und was ich, das war aber sehr schön gespiegelt insofern, als dass wir ja genau die gleiche Situation nur umgekehrt hatten mit Tilly in der Rolle von Adira, sprich sie war total nervös und wusste nicht, unter anderem in Staffel 2 mit Pike, aber natürlich auch in Staffel 1, also sie war ja eine Zeit lang einfach super nervös immer und hat dann auch immer Kommentare abgegeben, unpassend in diversen Situationen.
Genau, und die ganzen, sagt ja halt auch, hey, du bist
richtig.
Jetzt, Adira ist an deiner Position jetzt.
Genau.
Lob Adira doch mal.
Und das fand ich sehr, sehr schön, weil hier natürlich auch eine Entwicklung gezeigt wird. Das ist mir tatsächlich aufgefallen. Also das war sehr, sehr nett. Und
das war super. Und Adira ist sowieso so ganz stolz.
Also das zur ersten Folge, was war das, was ich zur ersten Folge zu sagen hatte?
Ja.
Und dann vielleicht ganz kurz zwei.
Und wir haben halt auch diese Shuttle Bay ist zerstört Todesszene aus dem Trailer schon.
Ja.
Sollte man vielleicht auch noch mit dazu sagen. Ja.
Dann haben wir Folge.
Ich habe die Trailer diesmal gar nicht gesehen, fällt mir dabei auf.
Dann haben wir Folge 2, Anomaly, die Anomalie dann auf Deutsch. Und die setzt zwei Tage nach der, und dann, das haben wir vergessen, ganz am Ende von Folge 1 natürlich noch die große Enthüllung, dass Quajan zerstört worden ist von der Anomalie. Also natürlich das große Drama auch. Und ich muss jetzt sagen, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass wir das schwierig finden, wenn immer die ganz große Klappe aufgefahren wird, ja. Also mittlerweile ist ein zerstörter Planet im Star Trek Franchise irgendwie gar nichts mehr Ungewöhnliches. Das ist jetzt so oft schon vorgekommen mit Romulus, mit Vulkan und jetzt eben
Vulkan
mit ihr mit
ist nicht zerstört.
Aber ist nicht zerstört, aber ist zusammengeschmiedet worden damit. Mit Romulus und jetzt mit Quajan. Also es ist alles sehr dramatisch, aber irgendwie wird es schon fast wieder normal. Also das ist schon eigentlich nicht so gut.
Ja, wir hatten noch Praxis ist noch explodiert.
Das ist der klingonische Mond, genau.
Ja, also das so endet auf jeden Fall 4 und 1 und 4 und 2 setzt zwei Tage nach dieser Zerstörung an. Booker ist völlig am Boden zerstört, mental auch und gefühlstechnisch im Chaos. Und diese ganze Folge 2 handelt eigentlich im Grunde davon, wie sie versuchen, die Anomalie zu untersuchen und Daten zu sammeln. Gleichzeitig haben wir auch als einen prominenten Punkt in der Folge noch Sarus Rückkehr zu Discovery und generell einfach Bookers, glaube ich, emotionale Verfassung. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist über das neue Intro. Also wir haben am Anfang ja ein mehr oder minder neues Intro bekommen. Es sind gar nicht so viele neue Bilder drin. Es ist eine geupdatete Discovery zu sehen.
Das Outro ist anders.
Und wir haben eine Sache, die mir prominent ins Auge gefallen ist, beziehungsweise TJ ist sie auch aufgefallen, nämlich...
Ja, wir haben eine neue Produzentin in der langen Liste der Produzierenden in diesem, nämlich Sonequa Martin-Green hat auch einen Producer-Credit bekommen.
Genau,
damit
genau.
Taucht sie nämlich zweimal im Vorspann auf.
Richtig, und ich dachte auch so, ach, guck. Ja, also die ist jetzt als Producerin mit involviert, das fand ich auch ganz spannend.
Mhm.
Ist euch noch was am Vorspann aufgefallen? Also ich habe jetzt nur gesehen, auch durch die Recherche, dass es halt eine geupdatete Discovery gab, aber sonst habe ich jetzt nicht viel gesehen, was entsprechend neu war.
Es ist halt einfach diese Anomalie, wie so ein schwarzes Loch halt drin und ein paar Motive, die wahrscheinlich noch uns erklärt werden. Aber ich habe einen anderen Gedanken gehabt, und zwar über das bei Discovery. Ich habe so zwei Gedanken. Bei Discovery so das Drama sehr hoch ist und auf Englisch the stakes are high. Also es geht um sehr, sehr große Dinge und viel. Es hängt halt viel an allem dran. Und zwei Sachen. Erstens, Discovery ist ja quasi sowas wie statt Kinofilme sozusagen das große Besteck von Star Trek, so ein bisschen mit Picard noch dazu, warum natürlich halt auch die großen Dramen kommen. Und das Zweite ist noch viel subtiler, und zwar, wenn einzelne marginalisierte Person ist, vor allem halt schwarz, Person of Color, Gender Non-Conforming und so weiter, da ist der Alltag, und das kenne ich auch so zu einem geringen Maßen auch von mir aus, hängen sozusagen die Risiken für sozusagen Dinge, die Stakes hängen höher im Alltag für Gelingen oder Nicht-Gelingen, höher, als wenn eins eine sehr privilegierte Person ist. Und in Star Trek Discovery kommen ja fast eigentlich, also haben ja so manche Straight White Men sich beschwert, dass es eigentlich gar keinen Straight White Man in Discovery gibt, außer Admiral Vance vielleicht.
Und Pike, aber der ist ja
wieder weg. Pike ist ja nicht mehr da, eben.
Ja.
Admiral Vance hat ja seine Familie, also ist so, ja, klassisch noch. Aber ansonsten, reflektiert das vielleicht eben auch den Blickwinkel von marginalisierten Leuten, wo einfach die Risiken höher hängen und Dinge einfach im Leben tatsächlich krasser sind als in einem Leben einer privilegierten Person. Und das also quasi so in das Drama von Star Trek zugespitzt gezeigt wird. Also das will ich einfach so spekulativ so ein bisschen mit reinwerfen.
Mhm. Ja, das kann gut sein. Wir haben ja hier verschiedene Figuren. Also eine Figur, die ja hier auch in der Folge ein bisschen Raum eingeräumt wird, ist Gray, der ja einen neuen Körper bekommt. Beziehungsweise einen Androidenkörper. Und hier natürlich direkt die Anknüpfung an Picard Season 1, sogar namentlich genannt, dass er sagt, der Einzige, bei dem es wirklich gut funktioniert hat, ist Picard. Also ich habe Probleme mit diesem Körper. Ja, vielleicht auch, wie es
wurde, einem Star Trek Admiral namens Picard.
Und ich glaube, dann Picard.
Wer ist das?
Man weiß in 800 Jahren nicht mehr, wer Picard
ist.
Man weiß noch, wer Archer ist, aber nicht mehr, wer Picard war. Also,
doch, aber ich glaube, Culber. Es war halt für Culber, der wahrscheinlich.
Er hatte ihn halt gerade nicht zur Hand, genau.
Ja, ich denke auch.
Beziehungsweise, die sind ja eigentlich auch aus der Prä-TNG-Zeit. Vielleicht hat er einfach noch nicht alles gelernt, was in den 800 Jahren zwischen
ja, gut.
Und er hat natürlich auch die medizinische Sicht. Und vielleicht, wenn irgendwie Dr. Crusher oder Pulaski oder Bashir gefallen wäre, hätte er mehr mit anfangen
können. Ja, aber hier natürlich mit Gray ganz interessant. Also Gray sagt, er möchte bitte die Warze an der Hand loswerden, was dann auch sofort gemacht wird. Und natürlich sehr, sehr interessant auch, weil er möchte, dass der Körper, den er bekommt, quasi die Person reflektiert, die er mittlerweile ist. Er hat sich ja auch weiterentwickelt. Das ganz spannend einfach, dass also das Äußere, das Innere reflektiert. Und dann hatte ich mich auch gefragt, ich meine, gut, wir haben jetzt bei, also Gray identifiziert sich selbst als männlich, soweit ich es mitbekommen habe.
Er ist ein Transmann. Weil er sagt ja in der Szene so, while I was transitioning, there were bigger things.
Okay,
also es gab
gut.
Wichtigere Dinge für mich während meiner körperlich, also meine Geschlechtsangleichung.
Genau,
und
also,
jetzt
also,
kann ich aber beim zweiten Durchgang quasi die Feinheiten anpassen.
Genau, also im Grunde eine große Transmann-Metapher und aber auch so dieses Motiv von gesehen werden.
Das war nicht nur eine Metapher, das war also aus der Trans-Sicht. War das quasi und, sehr praktisch. Also, ja.
Und hier natürlich auch so diese Motive von gesehen werden. Wie werde ich gesehen? Wie sehe ich mich selber? Wie sieht mich die Umwelt? Und so weiter. Das ist natürlich auch sehr, sehr spannend hier. Das wird, glaube ich, auch noch viel mehr erforscht werden. Und hier kann ich nochmal sagen, wenn ihr euch später die Star Trek Logs anschaut, da gibt's ja auch einen Log von Culber und da erzählt er, was für große Probleme er hat, diesen Körper so hinzukriegen, dass er funktioniert. Das ist ganz spannend auch nochmal, wo er eben sagt, ja, ich habe so große Probleme und ich habe ganz viel recherchiert und so weiter und so fort. Eben. Ja, also das nochmal zu dieser Figur, also weil wir ja gerade bei sagen wir jetzt marginalisierten Figuren sind, genau richtig. Und wer prominent natürlich zurückkommt hier in der 402 ist Saru.
Das war ein Rückwärtsreiker. Das war so ein Es war eine Mischung aus, also Riker in TNG, dem ständig der Stuhl angeboten wird, aber
also
nicht von seinem Captain und seinem Schiff weg will. Und gleichzeitig halt von Star Trek The Motion Picture, wie halt so Spock zurück auf die Enterprise kommt, obwohl er Captain ist und dann trotzdem erster Offizier wird. Das war halt, weil manche Leute, die halt
Bock ist, glaube ich, erst in
Der ist doch schon Captain.
In The Motion Picture war das nicht Decker, der Captain war?
Auch, der ist Captain der Enterprise, aber Spock ist da schon Captain.
Ja. Ich dachte, er wäre erst in Zorn des Khan Captain, aber okay.
Oder Zorn des Khan auch, aber auf jeden Fall ist er kommt der halt wieder zurück und es war so eine Art Rückwärtsreiker.
Also was ich aber ganz nett fand, war, sie hatten ja dann das Gespräch, dass eben er gesagt hat, als ich Captain war, warst du quasi mein Korrektiv und meine Augen und das zweite Paar Augen, das ich gebraucht habe, um einfach Situationen abschätzen zu können. Und jetzt, wo du Captain bist, möchte ich dieses Paar Augen für dich sein. Ich gehe also freiwillig als Number One zu dir zurück und nehme eben nicht die Captain, den Captain-Job an. Und das fand ich irgendwie, also auf der einen Seite fand ich es irgendwie nett.
So.
Ja, ich fand es irgendwie nett. Ich glaube, Saru fühlt sich auch in der Position wohl. Er geht ja da auch zurück in etwas, wo drin er sich wohlfühlt, im Gegensatz zu vielleicht jetzt so einem neuen Kommando, was ja neue Herausforderungen auch bringt. Also das Problem ist, dass ich persönlich ja, also ich mag Tilly, aber ich finde, dass Saru funktioniert, also für mich als Korrektiv zu Burnham viel, viel besser funktioniert als
Tilly. Ja, deswegen haben sie es ja gemacht, weil Tilly war ja von Anfang an nur als Interims gedacht.
Ja, aber auch die Art und Weise, wie Saru eben mit Burnham umgeht und wenn er dann seine weisen Zitate bringt und so weiter, also Burnham reagiert da auch ganz anders, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass die beiden ja lange unter Giorgio auch quasi gelernt haben zusammen, auch hier auch
angesprochen
wird. Richtig, ein schönes Zitat, eine schöne Referenz mit dem Teleskop von Giorgio, das ja noch im Captain's Quartier von Burnham steht, richtig? Ach, im Ready Room stand es. Okay, ja, also das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Und Saru scheint ja auch bei sich angekommen zu sein. Also es hat ihm diese Zeit auf seinem Heimatplaneten hat auch irgendwie dazu geführt, dass er jetzt wieder in sich selber mehr ruht, sozusagen. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht und vonstatten geht. Und was wir hier natürlich auch noch zu sehen kriegen neben Saru, ist ja, wir haben ja dann diesen Rat auch, der stattfindet, wo sie sich über die Anomalie austauschen und zwar mit Verbündeten und Nicht-Verbündeten. Also sind alle quasi an einen runden Tisch eingeladen. Übrigens auch sehr spannend hier wieder die Metapher des runden Tisches. Ich sage nur die Tafelrunde und so weiter, ja.
Ja, klar.
Ja. Und da kriegen wir auch ein paar Spezies zu Gesicht, Alien-Spezies, die wir so noch nicht kennen, beziehungsweise vielleicht sogar weiterentwickelt. Da kommt auch ganz prominent dieses Bild des Ferengis her, über das wir ja auch schon länger diskutiert haben.
Ja, der neue Ferengi.
Ja, von dem wir ja nicht wirklich wissen, wie viel Ferengi da drin steckt, aber ein bisschen Ferengi auf jeden Fall. Und das war da gewesen und da eben auch dieses, wir rücken zusammen, wir müssen alle gemeinsam an einem Strang ziehen, egal ob wir verbündet sind oder nicht, um eben dieser Katastrophe zu begegnen, die von außen auf uns reinbricht. Ich meine, hallo Pandemie, ja? Etwas, das man nicht kontrollieren kann oder nicht nur Pandemie, das kann ja auch zum Beispiel, oder wenn man an Umweltkatastrophen denkt, Überschwemmungen oder Wirbelstürme oder was auch immer. Also das ist ja diese klassische Situation und wir wissen zwar noch nicht, was die Anomalie ist, das wird ja noch versucht rauszufinden, aber es ist zumindest was, sagen wir jetzt mal, vermeintlich von außen zukommt und man kann es halt nicht kontrollieren, ja. Und also das auch sehr, sehr viele Parallelen zum echten Leben.
Ja, ist ja auch bewusst gemacht. Also
natürlich, ja. Und das war mir noch aufgefallen. Dann haben wir natürlich die ganze Schiffs-Counselor-Geschichte mit Culber, also dass Tilly sich eben auch an Culber wendet und sagt, okay, ich glaube, ich brauche einfach Hilfe, hier das alles zu verarbeiten, auch jetzt mit dieser Mission, wo die Leute gestorben sind und mir geht's einfach nicht so gut. Also ich glaube, jetzt hat Culber die offizielle Stelle gekriegt, oder?
Genau, das war so eine Szene, um zu zeigen, so, Culber ist jetzt wirklich Counselor und ich habe eine sehr, sehr interessante Theorie gehört, dass Tilly vielleicht nicht unbedingt nur ihr Leben meint, sondern so ein bisschen wie Geinen in Yesterday's Enterprise, so das Gefühl hat, hier stimmt was nicht auf größerer Ebene. Und es vielleicht etwas mit zum Beispiel dieser Anomalie zu tun hat, weil ich gehe jetzt mal vor, wir müssen ja nicht alles in einer Reihe diskutieren, weil am Ende sieht man ja so einen ganz großen Zoom auf diese Anomalie. Einerseits erinnert das sehr viele, gibt ja auch Artikel dazu, an V'ger, also die zurückgekommene Voyager 6-Sonde.
Aber wieso, das verstehe ich nicht, die Referenz, weil ich weiß, was V'ger ist, aber das ist ja jetzt inwiefern?
Guck dir mal an, wie V'ger aussieht, auch wie so ein Auge, so diese Form.
Okay.
Und wie V'ger halt einfach Dinge auffrisst quasi. Und wenn man sich denkt, V'ger ist noch mal 800 Jahre älter geworden, könnte da halt noch was sein. Oder was mein erster Gedanke war, und da waren auch ein paar andere Leute, Nagilum. Dass vielleicht Nagilum aus Where Silence Has Lies, aus der zweiten Staffel, dieses Wesen, das in dieser Leere ja diese Illusionen erschaffen konnte.
Ah, du musst vielleicht, mir noch mal helfen. Ich erinnere mich ehrlich gesagt gerade nicht dran. Was?
Es gab eine Folge, wo die Enterprise mit Picard, zweite Staffel, in so ein, so wo reingeflogen ist, wo nichts war, und plötzlich tauchte zum Beispiel ein romulanischer Warbird auf oder das Schwesterschiff, die andere Galaxy-Class-Schiff, das irgendwie doch anders war, und Nagilum hat nichts, also dieses Wesen ist so mit Augen und so auf Augen und Mund auf dem Bildschirm erschien und nicht verstand, was Menschen sind oder halt was humanoide Wesen sind und so weiter. Und zum Beispiel ein Crewmitglied einfach so hat sterben lassen. Und trotzdem sagt er, oh, ihr seid mir zu militant oder zu tödlich quasi, obwohl er selbst halt auch nicht unbedingt unschuldig war. Aber das Wesen. Und diese schwarze Loch-Look auch so ein bisschen wie ein Auge aussieht, das ist wahrscheinlich natürlich nicht ohne Grund so gestaltet. Gerade ich als schwarzer Loch-Fan sehe so, ja, das ist so ein Look von einem schwarzen Loch, aber es hat halt eben, die Gestaltung wirkt fast zu organisch. Und der Gedanke, ja, vielleicht sowas wie Nagilum oder manche sagen der Nexus, wie aus Star Trek Generations. Und ich denke, es wird irgendetwas, also ich vermute mal aus dem Arsch raus, aus meinem Bauchgefühl raus, dass irgendwie die ganzen Sachen auch mit Quasian und dem Neffen, den der Book immer wieder sieht, dass das wahrscheinlich nicht real war vielleicht. Dass irgendetwas ist. Also ich bin mal gespannt. Also ich, es wird, denke ich, ziemlich spannend.
Also ich persönlich bin auch der Meinung, dass wir hier kein schwarzes Loch haben. Das ist ja auch erstmal jetzt die Working Theory. Also das lässt sich ja vielleicht nochmal, wird sich nochmal ein bisschen ändern.
Ja. Wahrscheinlich halt auch nicht. Also wie du schon gesagt hast, wird keine böse einzelne Person dahinter stecken. Weil sowas wie V'ger ist ja auch eher so eine Meta-Präsenz. Selbst Nagilum ist so ein bisschen anders. Es ist nicht unbedingt, dass es jetzt Q ist oder halt irgendein Bösewicht, so hohoho, ich möchte euch alle kaputt machen, weil ich böse bin.
Extra-dimensional non-humanoid Lifeform, sagt die Memory.
Okay. Folge TNG 202, zu Deutsch hieß sie Illusion oder Wirklichkeit, im Englischen Where Silence Has
Lease.
Genau. Okay. Und
aber halt, weil wegen der Sache mit Tilly, die sie fühlt, da ist was nicht richtig. Das war ja aus Yesterday's Enterprise, wie also quasi, wo also weiß ich, wie die deutsche Version war, wo halt Tasha
Yarbrough wieder war.
Die alte Enterprise, genau. Und Guinan das Gefühl hatte, hier ist alles was falsch, und auch Picard immer wieder drauf anspricht und Picard irgendwie aus seinem Instinkt Guinan Glauben schenkt. Und es ist so, dass also manche das Gefühl haben, dass das, was also Tilly hat, was sie mit Culber teilt, nicht unbedingt was so Psychologisches ist, nur was nur so sie und ihr Wohlgefühl betrifft, sondern vielleicht was Größeres ist. Was sowas ist wie, oh, die Zeiten oder die Realität ist falsch. Wo sie sagt, oh, jetzt bigger, es ist was Größeres, es ist irgendwas stimmt nicht, sagt sie. Und es könnte sein, dass das ein Hinweis sein könnte.
Ich frage mich, ob diese Anomalie, die wir hier sehen, nicht vielleicht am Ende der Grund ist, warum, also für das Endergebnis, das wir in dem Short Track sehen, wie heißt er? Mit Calypso. Ja, also mal gucken. Es ist auf jeden Fall, wir vermuten also alle, dass da auf jeden Fall mehr dahinter steckt. Und
also wo wir bei den Calypso-Referenzen sind, der Discovery-Computer hat sich den Namen endlich mal ausgesucht.
Ja, wobei, hatten wir den nicht schon mal gehört?
Nee.
Ich bilde mir ein, okay.
Gut. Der ich stimme, nur bei, aber nicht den Namen.
War nur bei Calypso. Und apropos dritte Staffel jetzt noch was, weil, bevor ich es vergesse, weil manche, also die Theorie fand ich auch spannend, eventuell, so Fragezeichen, könnte auch diese Anomalie ein Ergebnis dessen sein oder eine Nachwirkung von diesem SB19, also diese Warp-Alternative, die Nivar entwickelt hat, wo sie dachten, das hätte den Burn ausgelöst. Vielleicht hat das ja auch damit zu tun.
Ja, also ich finde, ich habe das schon mal gesagt, ich finde, Star Trek-Fans haben oft viel bessere Theorien und viel bessere Stories, als die Schreiber dann am Ende selber haben. Also wir haben ja hier schon so viel aufgezeigt, was man machen. Wir könnten in so viele Richtungen gehen.
Auf der anderen Seite hat der Writers Room von Discovery meiner Ansicht nach immer wieder ganz gute Drehs gefunden.
Ja, das stimmt.
Und, also selbst wenn sie nicht die Top Tens Ideen der Fans getroffen haben. Sie haben auf jeden Fall immer einen guten Dreh gefunden.
Ja.
Vielleicht nicht den besten, aber einen guten.
Also wir sind ja alle der Überzeugung,
Albert, ja.
Wir sind ja alle der Überzeugung, dass also da auf jeden Fall noch mehr dahinter steckt. Und um herauszufinden, was genau dahinter steckt, versucht die Crew jetzt eben die Daten zu sammeln. Und am Ende haben sie ja das ganz traurige Ergebnis, dass die ganzen Risiken, die sie eingegangen sind in dieser Episode, gar nichts gebracht haben, weil sie nämlich am Ende feststellen, dass die Daten ihnen überhaupt nicht helfen vorherzusagen, das war das Wort, was ich gesucht habe, wohin denn die Anomalie als nächstes springt. Ja, also dieser Aspekt von zerstörerischer Kraft natürlicher Phänomene sozusagen, dem man hilflos gegenübersteht oder wo man nichts machen kann und auch nichts voraussagen kann, das ist fast wieder zu real eigentlich. Genau, ich sag mal, fast wieder zu real alles.
Ja, auf der anderen Seite ist halt auch dieses tatsächlich so diese, wir können eigentlich gar nicht richtig vorhersagen, weil, also was auch immer, auf jeden Fall bewegt es sich jetzt plötzlich in eine völlig andere Richtung, spricht unter Umständen halt dann doch auch wieder für irgendeine Art von Intelligenz, Kontrolle, was auch immer.
So was wie Veecher. Ich glaube, das war es, was halt Veecher so, diese Veecher-Geschichte so angefeuert hat. Genauso, weil halt
wir hatten ja schon verschiedene Variationen.
Ja. Aber ich glaube, weil so viele Leute Veecher sagen in so vielen Dingen, weiß ich, ich fände es cool, wenn sie das tatsächlich, weil Spock hat ja mit Veecher gemeldet und Strange New Worlds mit Ethan Peck wurde ja auch gedreht in Toronto zur fast selben Zeit. Wer weiß, vielleicht
ich muss mir nochmal angucken, wie Veecher dargestellt wird, weil Veecher war für mich tatsächlich nicht der erste Gedanke. Ich muss nochmal gucken, wie ähnlich sich da die beiden Bilder anschauen.
Also ich finde, die sehen sich überhaupt nicht ähnlich, aber
ich dachte erst an Nagilum, bevor ich das mit Veecher las. Daher, ja.
Ja, also mal gucken. Was wir natürlich hier noch haben, worüber wir noch reden müssen, ist Booker, beziehungsweise vielleicht auch Booker und Stamets. Booker natürlich in einem totalen Gefühlschaos. Auch natürlich wieder die klassische Diskussion, die wir auch öfter schon bei Burnham hatten mit, bist du gefühlstechnisch kompromittiert und kannst du überhaupt die Mission fliegen oder nicht? Booker setzt sich ja dann am Ende mehr oder minder durch und Stamets wird ihm ja da an die Seite gestellt, übrigens auch in Form von so einem Hologramm. Und da ist übrigens meine Frage gewesen, weil am Ende, als die Situation ja so brenzlig wurde mit dem Datensammeln, da konnte er die Verbindung ja nicht lösen, weil in dem Moment quasi sozusagen der Funk abgebrochen war, jetzt mal um ganz blöd zu sagen. Aber ihr wisst, was ich meine. Und da habe ich mich noch gefragt, was wäre denn da passiert, wenn jetzt aus was für einem Grund auch immer die Verbindung abgerissen wäre? Also keine Ahnung, sagen wir mal, dass das Schiff explodiert oder so.
Naja, die Verbindung wäre er dann ist nicht nein. abgerissen,
was
weil
wäre damit Stamets gewesen?
Sonst wäre Stamets nicht da gewesen. Also ich meine.
Ja, das schon, aber ich meinte, was wäre denn dann
bloß,
gewesen?
Nein, also genau, dann wäre nichts passiert. Eben, Stamets wäre einfach auf dem Schiff wieder aufgewacht.
Also nicht irgendwie
Discovery.
Gehirnschaden oder sowas.
Nein,
oder?
Null. Das sagt ja Burnham
nur
auch.
Es war nur ein Datenproblem.
Okay.
Genau. Es ging einfach nur darum, die Breitbandverbindung ist nicht mehr breit genug, dass halt auch die ganzen Daten in Echtzeit auf die Disco kommen.
Sehr schön,
Disco
ironisch
kommen.
Auch natürlich.
Wir hatten nur noch Edge.
Ja, es hat halt nur noch für das Hologrammsteuern gereicht und nicht mehr für mehr.
Also das war auch sehr, sehr schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Und hier natürlich wieder ein paar harte Wahrheiten, die in Krisensituationen ans Licht kommen. Nämlich, warum Stamets eigentlich Booker gemieden hat. Und ich glaube, die beiden haben zumindest ein erstes zartes Pflänzchen einer, wenn nicht Freundschaft, doch zumindest eines gegenseitigen Verhältnisses mit Respekt gelegt.
Nee, das,
nach
das
dieser Situation.
Hatte so Vibes von dieses Aussprechen von, eher von Belana und Tom Paris in Day of Honor. Mm. 403 ja. Oder was das war.
Ja, wie sie da im Weltraum da, wie sie da beim geklauten Warpkern hinterher und dann so, ja.
Mhm. Übrigens, hier auch interessant, und ich weiß nicht so genau, ob mir das gefällt oder nicht, dass ja dann Burnham quasi, also dass dann Saru sagt zu Burnham, meinst du nicht, es wäre Zeit, nicht als Captain mit ihm zu reden, sondern als Privatperson, also als Partner?
Als ihre Partnerin.
Richtig. Ja, ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Okay. Aber ich fand zumindest die Privacy, also die Privatmachttechnologie fand ich super. Also. Weil dann diese Blase, die sich da auf den Stuhl gelegt hat, so keiner kann zuhören. Ich so, ja.
Das war halt auch eine, das war ja halt auch eine formelle Trennung dann, um mal zu zeigen, ja, wir sind so zusammen. Weil ich kann mir vorstellen, wenn Cisco sowas gehabt hätte, als er in Way of the Warrior der Cassidy Yates zur Hilfe gesprungen ist, dann hätte er was Ähnliches gemacht. Ja, es ist nicht so weit hergeholt. Ich fand es ziemlich gut.
Nee, und außerdem, also wir haben Variationen davon ja auch schon gesehen, wobei dann meistens es ja mehr so in die Richtung geht, ja, bitte stellen Sie mir das Gespräch in den Ready Room durch. Ja. Und dann verschwindet der Captain halt von der Brücke. Ja. Aber das, von daher, ich fand die Idee eigentlich ziemlich cool, auch sozusagen, okay, wir machen das Ganze jetzt nochmal auf einer privaten Ebene in der Hoffnung, dass es ihn halt, dass sie ihn damit besser erwischt, weil er ja anscheinend immer wieder weggedriftet ist.
Ja, ja.
Also sie spricht ihm halt mit einem anderen paar Ohren bei ihm an, halt nicht auf der Captain-Ohren, sondern auf die, hey, mein Schatzi-Ohren.
Übrigens, Stamets hat ja nicht nur eine bessere, sage ich jetzt mal, bessere Beziehung zu Booker geknüpft in dieser Episode, sondern was ich auch ganz interessant fand, war, wie das Verhältnis zu Burnham war, weil ich hätte jetzt gedacht, dass Stamets schmollt und immer noch sauer ist, dass Burnham ihn aus der Luftschleuse ja, aber ich finde, ganz ehrlich, also ich hätte da immer, ich wäre da immer noch,
also er spielt ja immerhin noch mal drauf an.
Ich wollte gerade sagen, Stamets ist doch noch ein kleines bisschen angepisst, weil er eben diesen Scherz macht mit der Luftschleuse und dann ja, und dann Culver so, really? Weißt du, so, wirklich? Und jetzt so, hab da nur gesagt. Ich musste also.
War ja nur Humor.
Ja, ja, genau. Also ich musste ein bisschen schmunzeln. Aber es scheint, also die Beziehung zwischen den beiden scheint in Ordnung zu sein. Das hat mich ein bisschen beruhigt. Ja. Das fand ich dann nett. Ich wollte noch mal eine Frage stellen, weil mir das nicht so ganz klar war, beziehungsweise ich hatte das so gesehen. Und zwar, wenn wir noch mal zurückkommen, wir sind jetzt ein bisschen gesprungen, aber wenn wir noch mal zurückkommen auf Gray und Adira, die haben ja dann auch ein Gespräch eben, wo es darum geht, wie sie, so ein bisschen wie die Zukunft auch ist, und dass Adira halt auch sagt, diese ganze Situation erinnert auch eben an die ganze Situation vorher mit Gray, Gray gestorben ist.
Genau.
Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Situation, also dass Gray und Adira hier auch ein bisschen Stamets und Culver spiegeln.
Ja.
Gray quasi als Culver, der halt so ein bisschen den Counselor-Part übernimmt. Und Adira halt als Stamets, natürlich auch schön die Parallele mit Wissenschaft und so weiter, wissenschaftliches Gehirn, rationales Denken und so weiter.
Vor allem, weil die beiden sich ja sowieso sehr gern haben.
Ja, und es passt natürlich aber auch, weil im Grunde sind ja Culver und Stamets so ein bisschen auch die Ziehväter von Adira und Gray, und dass sie dann quasi auch den Eltern quasi in Anführung, ja, weil die sind ja nicht blutsverwandt, meinte ich jetzt, aber dass sie halt quasi den Eltern nacheifern.
Das ist ganz wichtig jetzt. Ich denke, das hast du schon verstanden, weil Stamets spricht ja I nearly lost my family. Und er
ja, 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 natürlich. Culver, der sieht das schon als Kind. Gray. Ja, ja.
Aber
ja, ja.
In Star Trek hast du ja vor allem, du hast jetzt zwei Ebenen. In Star Trek ist das Motiv Found Family, also die gefundene Familie, die nicht über Blutsbande ist, die trotzdem sehr, sehr wichtig ist und fast sogar teilweise je nach Situation höheres Gewicht hat. Und gleichzeitig hat man aus der queeren Welt Und ich denke, da können Leute, die zum Beispiel nur die Serie Pose gesehen haben, die auch auf Netflix ist, wo es auch um Found Family geht, mhm, diese ganzen, ganzen Voguing-Häuser aus dieser
Zeit. Man spricht
Zeit,
ja nicht umsonst von Mutter, Vater etc. Ja, ja.
Genau. Mhm. Und da steckt da alles drin. Da steckt alles da im Subtext drin. Und das, also die Blutsfamilie ist ja auch ein, jetzt werde ich jetzt ganz große Besteck aufmachen, diese Idee von Blutsfamilie mit Vater, Mutter, Kind ist ja eine zutiefst patriarchale Idee.
Ja, natürlich, ja, klar.
Weil eigentlich hat man ja halt eine Familie oder halt Kinder, weil man sagt ja auch nicht trotzdem umsonst, it takes a village to raise a child. Und es ist also sozusagen so eine ältere Weisheit, dass die Gemeinschaft dafür da ist, also die Familie, also im Sinne von eine große Gemeinschaft wie ein Dorf, eine, was auch immer, eine Gemeinde zusammen ist und gemeinsam sich um den Nachwuchs kümmert und das nicht in diese Familienkeimzelle gesperrt ist. Und daher,
Also wenn, jetzt werden wir mal, jetzt machen wir es mal wie Star Trek, wir referenzieren uns mal selber, wenn einer da noch ein bisschen was hören möchte zu, weil da haben wir relativ ausführlich drüber gesprochen in Bezug auf Lower Decks, aufs Finale von Lower Decks und auf die Staffel von Lower Decks, da ging es gerade, da ging es auch sehr viel um eben dieses Motiv von Familie, gefundene Familie, Blutsfamilie etc. Wer da reinhören möchte in die Folge, da haben wir auch relativ lange drüber geredet.
Genau, weil gerade da hast du ja auch die Blutsfamilie mit,
Mit Captain und so weiter, ja. Aber das ist jetzt eine andere Star Trek Serie. Aber da hatten wir drüber geredet und ich wollte aber nur eben nochmal drauf aufmerksam machen, dass ich eben hier wieder so eine Spiegelung gesehen habe und dann habe ich meine Frage und zwar sagt, Idira zu Grey, ich bin davon überzeugt, dass du ein ganz, ganz großartiger Guardian werden wirst. Und jetzt müsst ihr mir nochmal auf die Sprünge helfen. Was für ein Guardian?
In welchem, glaube ich.
Meinst du, das ist gemeint als Trill Guardian? Ja. Ich war mir nicht sicher, ob they das meinte. Okay.
Ich habe es auch so verstanden, dass es im Prinzip tatsächlich eher halt diese Aufgabe als Guardian für
Symbioten. Da war ich mir nämlich nicht sicher, in welchem Zusammenhang das war und wollte nochmal nachfragen. Okay, gut, alles klar, dann hat sich das gelöst.
Ja. Wie war das mit dieser, nochmal an die viel Film- und Serienschauerinnen?
Ja, wie war was?
Wie war das mit dieser Truppe von wegen, dass queere Figuren immer getötet werden müssen? Daran musste ich irgendwie denken. Dass Star Trek ihnen noch. Also ich meine, dass es auch irgendwo mal jemand gesagt hätte, dass das halt eben auch wieder eben auch zum Beispiel mit dem Einstand von Grey, der ja eben auch quasi in der ersten Folge zwar eingeführt wird, aber halt eben schon tot ist.
Ach so, ja, also aber hier, solche Geschichten. Und vor allen Dingen nicht und, sichtbar. Das ist es
ja
nicht sichtbar,
ja, und,
genau.
Und hier ist halt eben und halt eben auch die Sache mit dem, dass Culber in der zweiten Staffel stirbt, wo ich mir dann irgendwie so dachte, so ja, dafür macht Discovery die besten Wiederauferstehungsstories.
Ja, das stimmt. Absolut.
Ich musste halt irgendwie an diese Truppe denken, dass wir darüber diskutiert hatten. Mhm.
Also ich finde, wir haben mit 1 und 2, um das zusammenzufassen, eine schöne Voraussetzung bekommen für Staffel 4. Es sind ganz, ganz viele Stories angelegt, Erzählstränge angelegt worden, auch ganz viele Charaktere, die ich sehr spannend finde, auch neue Charaktere, wo ich gerne mehr wissen möchte. Und wie gesagt, jetzt haben wir halt nach dem ganzen, sagen wir jetzt mal, Drama, das wir hatten in 1, 2, 3, haben wir jetzt hoffentlich ein bisschen Zeit, um Luft zu holen, zu verschnaufen und mal einfach ein bisschen Charakterentwicklung zu machen. Und ja, es wird wieder das große Besteck auch hier ausgepackt, indem wir eine Anomalie haben, die potenziell das ganze Universum zerstören kann. Also es hätte auch eine Nummer kleiner gehen können. Ich meine, da sind wir uns einig.
Und vor allem ja auch riesig im Durchmesser ist mit 5 Lichtjahren.
Genau. Also hey, man hätte es...
Bei Beecher waren es irgendwas in der 80 astronomische Einheiten.
Ja.
Was man dann.
Aber Beecher wird alt. Beecher frisst sich Speck an.
Naja, aber ich bin jetzt sehr gespannt auf die Staffel 4.
Nur um das mal in Perspektive zu rücken.
Aber was ist, wenn das tatsächlich Veecher ist, der einfach älter, der älter geworden ist? Veecher hat einen Speckgürtel.
Ein Speckgürtel, der von hier bis nach Alpha Centauri reicht.
Ja,
aber das Problem ist, das bringt für mich überhaupt keine Perspektive, weil Alpha Centauri ist da irgendwo oben im Weltall. Also das ist so, aber ja.
Okay. Ja, aber ja. Das Ding ist halt groß genug, um zwei Sonnensysteme gleichzeitig zu zerstören.
Hast du schon mal Ton 618 gesehen? Da können 16 Sonnensysteme nebeneinander. Dagegen ist also diese Anomalie doch ein schlanker Hering.
Ich bin raus für heute.
Nee, aber
ich bin gespannt, was die Anomalie ist, aber ich vermute, wir werden noch mindestens 2 oder 3 Folgen ihr nachjagen, bevor wir irgendwie auch nur eine etwas konkretere Idee bekommen, was es ist.
Ja. Was wir auch nachjagen, sind die Folgen. Also wir hören uns dann nächste Woche dann mit der Folge 3 wieder. Die heißt dann Choose to Live.
Ja, ja, ja.
Ganz leichte Romulanski Vibes.
Ja, Kovat Milan Romulanski, da kommt was. Ich habe die Vorschau schon gesehen, es wird spannend.
Von dem her, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wenn ihr mit uns eine Episode besprechen wollt, haut uns einfach an auf Twitter oder schreibt uns eine E-Mail. Ansonsten danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Ja, ciao, ciao.